09F91194E354B D84165C56356888C0. So, das musste jetzt mal gesagt werden. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Nordfunk. Was diese Zahlen bedeuten, werden wir im Laufe dieser Sendung klären. Unser Thema heute ist DRM, Digital Rights Management. Im Studio sind Tanjev,
Martin
und Michael.
So, und wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen Musik zu machen. Das war Day After Day von Keep Cool Vibration. Ihr hört den Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute ist DRM, digitale Rechteverwaltung.
Oder auch digitale Restriktionsmethoden.
Digitale, wie heißt das, Rechteminimierung.
Okay, jetzt haben wir vier Möglichkeiten gesagt, wie man diese Abkürzung interpretieren kann. Was drunter vorstellen kann sich wahrscheinlich immer noch keiner. Also, was ist DRM?
DRM, ja. Viele kennen das vom Kopierschutz. DRM bei Downloads von Musik zum Beispiel, wenn man bei Apple iTunes irgendwas kauft, dann ist das mit DRM irgendwie behaftet.
Also ganz allgemein gesagt ist das also erstmal eine technische Maßnahme, die verhindern soll, dass man mit irgendwelchen Medien oder Datenträgern alles Beliebige machen kann, dass man sie kopieren kann oder...
Genau, aber DRM ist halt noch mehr als nur Kopierschutz. Man kann mit DRM, also eigentlich geht es darum zu bestimmen, was der Benutzer oder Käufer damit machen darf und was nicht. Also zum Beispiel nicht nur, ob er es kopieren darf, sondern zum Beispiel auch, wie oft er das kopieren darf. Mhm. Ob er das abspielen darf, wie oft er das abspielen darf oder vielleicht auch, wann er das abspielen darf.
Oder auf welchen Geräten er es abspielen darf oder auf wie vielen Geräten.
Genau. Also eigentlich geht es generell darum, die Kontrolle zu behalten, nachdem man ein zum Beispiel Musikstück oder ein Dokument oder sonst irgendwas aus der Hand gegeben hat. Dann will man die Kontrolle darüber behalten, was damit passiert und was damit nicht passiert.
Das ist eigentlich jetzt auf den ersten Blick mal ein ganz schön komischer Gedanke, weil von früher kennt man das noch, wenn ich was kaufe, dann habe ich das gekauft und dann mache ich damit eigentlich, was ich will. Also man kauft sich eine Kassette und dann hört man die im Walkman oder daheim oder macht eine Kopie für einen Kumpel oder was auch immer. Privatkopien, Sicherheitskopien. Man kauft ein Buch, dann interessiert das auch keinen, wo ich das lese oder was ich da für Seiten vielleicht rausreiße oder verändere.
Oder wenn du das verleihst.
Oder wenn ich das verleihe. Also das ist ja auf einmal erstmal so eine Frage, warum soll man das eigentlich, warum macht man das eigentlich?
Aber früher war das auch, ist ja auch nicht alles erlaubt gewesen, was man machen konnte. Also natürlich konntest du eine Kassette auch kopieren und verkaufen zum Beispiel. Das ging technisch, war aber natürlich nicht erlaubt. Es gab nur halt keinen technischen Schutz dagegen.
Ja gut, aber dann reicht eigentlich ein Kopierschutz, um das zu verhindern. Warum geht man jetzt noch einen Schritt weiter und will in den gleichen DRM, wo man noch weitere Kontrollen einführt, noch weitere Möglichkeiten einschränkt?
Man kann, das eröffnet ja neue Verkaufsmöglichkeiten zum Beispiel. Bisher war es ja so, du hast ein Dokument gekauft, meinetwegen, oder ja gut, Dokumente nicht, vielleicht ein Musikstück gekauft und hast einmal dafür bezahlt und dann war es irgendwie deins, so mehr oder weniger. Und dann konntest du das hören, wo du willst, so oft du das willst und so weiter. Und heute geht es darum, dass du zum Beispiel einen Film ausleihst aus einer Online-Videothek. Und dann muss aber sichergestellt sein, dass du den nicht einfach behältst. Und weil...
Und nach dem Rückkauf ziehst.
Weil wie... ja. Also, weil wie willst du kontrollieren, also wie willst du einen Film, den du runterlädst, hinterher wieder zurückgeben? Willst du den wieder hochladen auf den Server? Also ist jetzt aus technischer Sicht ziemlicher Blödsinn, ne? Weil beim Runterladen kriegst du ja eine Kopie, du kriegst ja gar nicht das Original sozusagen. Mhm. Ja? Der ist ja hinterher immer noch auf dem Server trotzdem.
Okay, also erlaubt DRM quasi damit neue Geschäftsmodelle oder flexiblere Geschäftsmodelle?
Genau. Es gibt so ein Stichwort Pay-Per-View zum Beispiel. Mhm. Irgendwie, du hast ein Dokument und jedes Mal, wenn du da reinguckst und irgendwas nachschlägst, musst du 10 Cent bezahlen. Mhm. Dafür muss man aber irgendwie kontrollieren können, wie oft du reingeguckt hast. Und das macht man mit digitalen Rechteverwaltungssystemen.
Und wie gut das in der Praxis funktioniert und was das vielleicht für Nebenwirkungen hat, die man vielleicht in der Form nicht will, das ist eigentlich so immer heute das Thema der Sendung, ne?
Genau, also eigentlich, genau richtig. Ja.
Und dann verraten wir auch im Laufe der Sendung, was es mit den kryptischen Zahlen am Anfang zu tun hat.
Richtig, die lese ich bestimmt auch später nochmal vor. wir reden heute nicht nur darüber, was man damit DRM alles machen kann und warum das oder was da auch für Nachteile dabei sind, sondern auch, ob es Alternativen gibt. Eine Alternative, die es dazu gibt, können wir jetzt schon mal verraten, ist freie Musik. Es gibt Musik, die kann man frei runterladen, das ist legal. Die Künstler erlauben das. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Rechte komplett aus der Hand geben. Es ist zum Beispiel unter Umständen nicht erlaubt, die Musik kommerziell einzusetzen oder die Musik zu verändern, je nachdem, was der Künstler halt so erlaubt oder nicht. Im Allgemeinen darf man die aber zumindest frei verteilen und hören, so oft man die will und wie man die will.
Und hier auf Radio Rheinwelle sind wir auch ein nicht kommerzieller Sender, da trifft das auch zu.
Richtig, deswegen dürfen wir diese Musik auf jeden Fall spielen. Und ich habe einen meiner persönlichen Favoriten mitgebracht von Denis Richard, das ist ein Franzose, und der hat ein schönes Lied gemacht mit dem Namen Kyrielle. Thank you. Willkommen zurück beim Nordfunk. Unser Thema heute, Digital Rights Management, digitale Rechteverwaltung. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Materie, in die Praxis sozusagen, genau, und gucken uns mal an, was es da so alles gibt.
Was war das Erste eigentlich, was man als digitales Rechtemanagement DRM bezeichnen könnte, kam in den CDs, oder habe ich was übersehen?
Was heißt das Erste? Also zumindest, bei CDs gab es das eigentlich ursprünglich mal nicht, aber das war so das erste Mal, glaube ich, so ziemlich, dass man das mal eingesetzt hat.
Ich glaube, bei CDs kann man so ganz klassisch mit dem Kopierschutz, oder?
Ja,
da könnte man eigentlich schon behaupten, dass so bei den DVDs ja schon vorher eher so...
Bei DVDs gab es dann schon ein richtiges DRM, also naja... So richtig toll war das nicht, aber es gab's. Gibt's.
Zum Beispiel diesen Region Code ist ja eigentlich auch eine Form von DRM, ne? Dass man sagt, man darf DVDs zwar abspielen, aber nicht überall in der Welt, sondern nur jetzt in Europa, Amerika, Asien, je nachdem, wo man sie gekauft hat, auf entsprechend passenden Geräten aus der entsprechenden Gegend.
Es gibt, glaube ich, 5 Geräte dazu insgesamt. Mhm. 5 Regionen.
5 Regionen, richtig. 5. Und das geht ja schon über einen einfachen Kopierschutz hinaus, dass man sagt, man hat das Recht, sie in dem Bereich abzuspielen, in dem anderen Bereich nicht.
Richtig, das ist eine Einschränkung der Rechte sozusagen. Mhm. Wobei das eigentlich kein großes Problem war, oder am Anfang vielleicht, aber mittlerweile gibt es in der Regel Möglichkeiten, diesen Region-Code, diesen Regionalcode bei den Playern abzuschalten, sodass sie den halt ignorieren.
Beziehungsweise
die Playern, sicher?
Ja.
Also ich weiß, dass man...
Ja, du kannst beim Teilweise die Firmware irgendwie flashen.
Also, ja gut.
Okay, gut, das ist auch nichts für den...
Also ich weiß, dass es damit anfing, dass es erstmal so ganz dubiose Hersteller gab, die DVD-Hardware-Player verkauft haben, die das Feature der Regionalcodes gar nicht kannten.
Ja, wo man eigentlich sagen muss, das ist eigentlich umgekehrt, weil die allerersten DVD-Player kannten das ja auch noch nicht. Das kam ja erst, wenn ich mich irre, das kam auch nicht drin, das war nicht von Anfang an, oder?
Das weiß ich nicht. Also es war zumindest im Standard vorgesehen, aber es kann natürlich sein, dass es am Anfang nicht umgesetzt wurde in den Playern, das weiß ich nicht.
Ich glaube schon, also es gibt ja da Vertragsstrafen drauf, weil so Release-Datum von einem Film irgendwie in verschiedenen Ländern und der lief da noch gar nicht im Kino und Tickets sind schon auf DVD und so.
Ja.
Die hatten sich ja da schon was dabei gedacht gehabt.
Okay.
Und dann gab es ja auch Laufwerke, wo man das dann einfach zurücksetzen konnte. Das ging dann mal.
Mhm.
Aber ich glaube, da gab es auch immer Vertragsstrafen.
Das gab es zuerst bei Computerlaufwerken, denke ich.
Genau, ja.
Ja. Und bei Hardware, also bei so Wohnzimmer, ich stelle mir in Wohnzimmer so ein Gerät rein, da gab es das zunächst nicht, aber für die Bastler unter uns dann halt auch. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es einfach auch ganz normale Geräte zu kaufen, die das einfach nicht mehr machen mit dem Regionalcode. Und dann kann man halt beliebige DVDs kaufen und die da abspielen.
Wobei du natürlich jetzt, wenn man es mal so sieht, natürlich auch die Schwierigkeit hast, diese DVDs mittlerweile hier zu bekommen.
Mhm.
Es gibt ja, glaube ich, Gesetze für so Importgeschichten.
Dann sind die halt dreimal so teuer und dann will die wieder keiner.
Genau, ja, oder...
Naja. Richtig. Das eigentlich, was eigentlich noch ein bisschen restriktiver war bei der DVD, war halt dieses dieser Kopierschutz, der da drauf ist.
Mhm.
Das ist dieses CSS-System, Content Scrambling System heißt das.
Also quasi Inhaltsvermischungssystem, was das Inhalt irgendwie zerhackt, dass man es...
Richtig.
Und wenn ich weiß, wie was entschlüsselt, kann man es nicht abspielen.
Genau.
Da kommt
also
Datenmüll raus.
Das Ding ist halt verschlüsselt. Und in 99, also DVDs gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, ne, mittlerweile.
Mhm.
Ist ja nicht mehr so neu. In 1999 gab es dann eine Gruppe, die wollten ihre DVDs unter Linux angucken. Das war so der Ursprung.
Da muss man jetzt erstmal fragen, warum ist das überhaupt ein Problem, das unter Linux anzugucken?
Ja genau, also natürlich braucht man zum Angucken einen Player. Und auf einem PC braucht man zum Angucken eben ein Programm, zum Beispiel Power-DVD oder sowas, mit dem man diese DVD eben abspielen kann.
Und ein Teil dieses Programms ist also das Modul, das dann diesen verschlüsselten Inhalt entschlüsselt.
Genau, richtig, das gehört dann dazu. Solche Programme wurden für Linux niemals angeboten, auch bis heute nicht.
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht? Okay, pass auf. Es gab... Also für normale Endanwender wurde es bis heute nicht angeboten, oder?
Das ist korrekt.
Genau, okay, gut. Es gibt ja so für Wohnzimmer DVD-Player, da sind ja mittlerweile auch Betriebssysteme drauf und manche von denen verwenden Linux und für die Hersteller dieser Player gibt es halt eine Linux-DVD-Abspielsoftware.
Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal mal so einen Schritt weiter zurück nach schräg oben gehen und sagen, das heißt also, wenn man jetzt ein Programm oder eine Maschine bauen will, die DVDs abspielt und man braucht dann diese Entschlüsselung, dann darf das nicht jeder machen. Da muss man erstmal diese Lizenz bekommen, dass man ein Programm oder ein Gerät bauen kann, was DVDs entschlüsselt, ja?
Ja, das ist richtig.
Das braucht man halt von der...
Das wird irgendwie zentral verwaltet, ich weiß nicht, wie die Stelle...
Irgendwie von der DVD Content Association, wie der Laden auch heißt, MPAA, wer auch dafür zuständig
ist. Das ist die Movie Picture Association, oder?
Ja, so ich weiß jetzt nicht genau, wer in dem Fall dafür zuständig ist. Aber
Industriekonsortium.
Es gibt irgendein Industriekonsortium, das dafür verantwortlich ist, zu entscheiden, wer jetzt was entschlüsseln darf und wer nicht.
Richtig.
Und da hat mal Linux nichts abbekommen.
Ja, genau. Also
Linux benutzt halt eh niemand.
Genau, das ist ja nicht so verbreitet und so. Ja. Und so 5 Leute, die es dann doch benutzt haben, haben sich dann zusammengesetzt und haben dann halt versucht, haben das mal untersucht und die haben das dann tatsächlich geknackt. Mittlerweile ist das mit dem CSS kein Problem mehr. Das heißt, DVDs zu entschlüsseln ist kein Problem. Dementsprechend kann man die auch prima kopieren. Das ist auch kein Problem mehr heutzutage. Das heißt, das System ist halt komplett geknackt und funktioniert nicht.
Wo man sagen muss, dass das ja eine recht schöne Geschichte gewesen ist mit dem Schlüsselknacken. Weil es war ja sehr so begeben, dass es eine Firma gab, die halt in ihrer Player-Software Mist gebaut hat.
Mhm.
Und man halt entsprechend diese Schlüssel mitlauschen konnte.
War das so ein Hardware-Player, so ein Wohnzimmer-Gerät?
Nee, das war so ein Software-Player gewesen für
den PC.
Da kommen wir aber schon auf ein ganz hübsches generelles Problem von vielen DRM und Kopierschutzmechanismen. Der Punkt ist einfach, es reicht, dass an einer Stelle irgendwo was nicht richtig gebastelt ist, dass irgendwie unsicher ist, jemand das mitlesen kann und dann ist das ganze System im Prinzip geknackt, weil es reicht wirklich, dass man ja einmal diesen Schlüssel hat.
Ja. Ja.
Zumindest bei dieser.
Ja gut, ja, bei CSS war das so. Ja.
Also das Schöne jedenfalls irgendwie bei dieser Geschichte war halt gewesen, dass auch sowas drohen natürlich irgendwie recht hohe Vertragsstrafen. Also man möchte ja sicherstellen, dass die Software, die da gebastelt wird für die DVDs zum Abspielen, dass es natürlich sicher ist, dass da niemand mit Unfug machen kann, zum Beispiel andere G-Codes abspielen oder so. Genau, und ja. Diese Firma wurde halt irgendwie wenige Tage vorher aufgekauft von einem anderen Hersteller und der hat dann halt diese schöne Vertragsstrafe kassiert, obwohl sie gar nicht schuld waren.
Ah, okay, das heißt, das war dann das Risiko auch für die Firma, nicht nur für die Hacker, die das
CSS. Genau, also die haben da mal schön irgendwie eins auf den Kopf gekriegt.
Kurios.
Ja, die haben auch einen finnischen Jugendlichen festgenommen und vor Gericht gestellt, ne? Aber es hat sich dann rausgestellt, der hat nur diese Oberfläche zum Klicken gemacht und hatte mit dem eigentlichen Entschlüsseln und Brechen eigentlich nichts zu tun.
Mhm. Ja?
Aber und dann mussten sie wieder gehen lassen.
Und die ganze Motivation, das ist eigentlich auch das Kuriose, war jetzt ja nicht mal die bösen Raubkopierer, die hier die ganze Welt mit raubkopierten DVDs überschwemmen wollen, sondern es ging ja wirklich eigentlich erstmal nur darum, wir wollen auf unseren legalen Linux-PCs unsere legal gekauften DVDs anschauen.
Richtig.
Und genau. Dazu muss man aber im Prinzip etwas machen, was illegal war, nämlich diese Verschlüsselung knacken.
Richtig. Und soweit ich weiß, ist das Ansehen von DVDs unter Linux bis heute illegal. Da gibt es halt ein kleines Softwarepaket, was diese Entschlüsselung macht. Und dieses kleine Softwarepaket ist illegal, deswegen ist es bei Linux auch öfter nicht dabei und man muss es dann irgendwie, das ist meistens nicht so schwer, aber man muss es halt selbst manuell nochmal nachträglich installieren. Wobei man vielleicht auch sagen muss, bei Linux ist normalerweise die ganze Software, die man üblicherweise braucht, so dabei. Das ist nicht wie bei Windows, wo man halt nicht mal Treiber dabei hat und dann irgendwie alles mögliche nachinstallieren muss, sondern bei Linux ist das halt alles schon mit.
Und okay.
Bashing.
22 Minuten, die erste schlechte Bemerkung über Windows.
Das war keine schlechte, das war einfach nur das eine
Feststellung.
So. Ja, genau.
Ich werde gleich muss man ja auch mal einfach sagen.
Ich werde mir gleich noch eine positive Bemerkung über Windows ausdenken.
Okay. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit dafür.
Genau, yeah. Richtig. Das mache ich während der nächsten Musikpause.
Okay. Aber da sieht man ja eigentlich schon mal so einen Punkt, wo das ganze DRM-Prinzip dann ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Wenn dann eigentlich man illegale Sachen machen muss, um illegale Sachen tun muss, um legale Sachen tun zu können.
Ja, genau.
Also durch das DRM legale Anwendungen mitblockiert werden.
Das ist dann, genau, das war zwar jetzt nicht in der Form beabsichtigt, aber das ist halt so ein kleines Problem dann dabei.
Mhm. Das ist auch ein Problem, das man ja auch bei den Audio-CDs beim Kopierschutz auch schon des Öfteren hat. Ne?
Das kam praktisch danach. Die CDs selbst haben keinen Kopierschutz vom Standard her und man hat dann versucht, den einen aufzudrücken. Das macht man, indem man bewusst kleine Fehler einbaut. In der Hoffnung, dass normale CD-Player diese CDs trotzdem abspielen und diese Fehler nicht bemerken, dass aber Computerlaufwerke diese CDs nicht lesen können.
In der Praxis ist das dann oft umgekehrt. Also ich erinnere mich, dass ich mal CDs gekauft habe, die auf meinem kleinen CD-Player, meinem tragbaren, nicht liefen, die ich aber ohne Probleme im Rechner abspielen und zu MP3s rippen konnte. Also auch hier Ziel verfehlt. Also das heißt, ich war sogar gezwungen, Kopien davon zu machen, weil ich das Original nicht hören konnte, aber die Kopien, also genau das Gegenteil erreicht.
Also ich weiß mal, dass ich jemanden irgendwie dabei geholfen habe, irgendwie seine Migration von Windows auf einen Linux-Rechner zu machen. Und der war auch mal rechtlich irgendwie, also muss man sagen, recht frustriert davon, dass mir ja seine Musik nicht auf seinem PC hören konnte, wegen den kopiergeschützten CDs. Das hat mich gefreut, dass er halt mir eigentlich jede CD, die er eingelegt hat, konnte auch immer rippen auf dem Rechner.
So. Unter Linux dann oder was?
Genau, ja.
Also kann man eigentlich mal zusammenfassend sagen, bei CDs und DVDs ging das mit dem DRM ziemlich daneben. Es hat eigentlich wenige davon abgehalten, sie zu kopieren und auf anderen Geräten abzuspielen, aber teilweise hat es legale Anwendungen behindert.
Richtig. Ich glaube, die kopiergeschützten CDs sind heutzutage mehr oder weniger tot, oder?
Das ist ausgestorben. Ja, das Problem war halt, die Leute haben ja auch oft dann CDs zurückgebracht. Das ist klar, ich kaufe mir eine CD, lege die ein, geht nicht, was mache ich, bringe ich sie zurück.
Ja. Aber dann kam ja auch Sony und hat dann die nächste Generation von Audio-CD-Kopierschutz versucht, dieses Rootkit-Debakel letztes Jahr.
Oh ne? Ja, das war aber nur ganz kurz.
Ja, das... Nachdem man halt merkte, dass diese Sache mit dem Einfügen von Fehlern in CDs, um sie vom Abspielen oder Kopieren zu schützen, nicht so richtig funktionierte, gab es dann andere Ansätze, um CDs auf Rechnern zu schützen. Und zwar war es auf Audio-CDs im Prinzip ein kleines Programm versteckt drauf, das wusste man als Käufer nicht. Und wenn man das auf einem normalen CD-Spiel abspielt, alles ganz normal, wenn man die CD aber in den Computer tut, startet sich dieses Programm automatisch, ohne dass der Benutzer was merkt. Installiert sich irgendwo im Hintergrund und schaut dann halt drauf, dass man diese CD nicht kopiert.
Ich glaube, die Brenner wurden versteckt.
Richtig.
Unter Windows.
Und das kopiert, telefonierte dann auch nach Hause zu Sony.
Ja, das Schlimmste war, dass das halt Virenprogramme irgendwie korrumpieren musste, weil sonst die Virenprogramme diesen Schutz gefunden hätten.
Schutz.
Also, ja, diesen Kopierschutz halt. Und das war halt das Problem, dass die Virenprogramme korrumpiert wurden und dadurch auch andere Viren nicht erkannt haben. Das heißt, der Rechner wurde auch potenziell unsicherer dadurch dann.
Also in dem Versuch, das Kopieren von CDs zu verhindern, hat Sony damit also, ohne dass die Benutzer es merkten, allen Benutzern, die das auf CDs abgespielt, auf Computern abgespielt haben, auf Windows-Computern, ein riesen Scheuntor von Sicherheitslöchern in den Rechner gerissen.
So ist das, ja. Aber ja. Es wurde ja irgendwie dann doch entdeckt.
Es wurde dann doch entdeckt. Irgendwann ist das mal aufgefallen und dann ging man der Sache nach.
Das war ein Riesenskandal.
Das war ja nicht so groß, wie hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Man war dann, hat dann dieses Rootkit, dieses Sicherheitsloch, was durch diese CDs kam, auch auf Rechnern in Amerika vom Verteidigungsministerium gefunden, wo Mitarbeiter halt ihre CDs mal abgespielt haben. Das war dann der Regierung auch nicht so ganz recht. Gut, am Schluss hat Sony dann wohl Entschädigung gezahlt an alle Betroffenen oder beziehungsweise ihnen neue CDs gegeben.
Die CDs getauscht.
Ja.
Wie großzügig.
Ja, also
ja.
Das war echt, also wenn man jetzt vergleichen würde, wenn jemand irgendein mehr oder weniger böser Hacker ein vergleichbares Rootkit gebaut hätte, als Privatmensch und das eine große Verbreitung gefunden hätte und auf Rechnern vom Innenministerium gefunden worden wäre, also da wäre mal Gefängnis auf jeden Fall drin gewesen und saftige Geldstrafen. Ja. Wahrscheinlich hätte er sein Leben lang keinen Rechner mehr anrühren dürfen. Richtig. Eine andere interessante Aspekt an dieser Geschichte ist ja auch, dass dieses Rootkit von den meisten Virenscannern nicht erkannt wurde, auch nachdem das Problem bekannt war. Ja. Dass man halt, dass anscheinend hier die Industrie Interesse daran hatte, dass das nicht erkannt wurde.
Also da gab es wahrscheinlich Kooperationen dann. Ja. Also man kann festhalten, der Kopierschutz bei CDs, also sprich, wir machen CDs kaputt und der Effekt ist halt, dass die dann hinterher nicht mehr richtig funktionieren. Gut, wer hätte das gedacht? Und was ich jetzt ganz interessant fand, vor einer Woche oder so kam eine Meldung, dass die Filmindustrie genau dasselbe jetzt plant. Nachdem ja der Kopierschutz bei den DVDs nicht funktioniert hat, langfristig, wollen die jetzt auch kaputte DVDs herstellen und hoffen, dass, also im Prinzip dasselbe wie bei den CDs. Wobei, wir werden gespannt sein, was jetzt dann damit passiert.
Weil das ist, also ich muss ja sagen, diese Industrie ist ja so toll, das ist irgendwie... Also ich erinnere mich schon, also es gab ja mal diese Double-Layer-DVDs, die Filme, und da gab es ja schon das Problem, dass man so die ersten Generation von DVD-Playern, die einfach schon mal so nicht abspielen konnten, weil irgendwie, also man konnte sie abspielen, aber man hat irgendwie diese massiven Ruckler drin gehabt.
Das einmal in der Mitte oder so ganz ständig?
Nee, das war schon so sehr, irgendwie, ich sag mal, periodisch.
Oh, wow.
Ja. Ich habe neulich ein Zitat gelesen von irgendjemandem aus der Plattenindustrie, war es, habe die Quelle jetzt leider nicht bei der Hand, der meinte, in dem Moment, wo der Benutzer merkt, dass es ein DRM gibt, ist das DRM gescheitert und hat eigentlich auch recht. Also ein optimales DRM würde der legale Nutzer ja überhaupt nicht bemerken. Ja, das müsste irgendwie komplett transparent eigentlich ablaufen. Das müsste wirklich eigentlich nur dann...
Transparentes DRM? Wie sieht denn transparentes DRM aus?
Ein transparentes DRM würde so aussehen, dass das DRM sich wirklich nur bemerkbar macht, wenn man versucht, was Illegales zu tun, wenn man versucht, es zu kopieren oder
dergleichen. Also benutzerfreundliches
DRM. Benutzerfreundlich, genau das, ja. Und man sieht ja schon, dass das eigentlich in der Linie in dem Punkt auf ganzer Linie gescheitert ist. Ne? Also zumindest die Versuche, die es bisher gab. Mit
ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte bei irgendwie DRM. Ja.
Also ich sehe schon, ich fühle negative Schwingungen im Studio.
Können wir die mit etwas positiver Musik ausgleichen?
Genau. Ich habe einen Choral mitgebracht. Wir wollen heute mal so das ganz komplette Spektrum abdecken, damit für jeden was dabei ist und nicht irgendwie jemand denkt, oh, freie Musik, schön. Schade, mein Stil ist nicht dabei. Wir haben einfach alles, was man sich überhaupt ausdenken kann, außer Hörspiele, mal mitgebracht. Viel Spaß. Willkommen zurück beim Nordfunk. Unser Thema heute ist DRM. Das waren die American Bach Solists mit einem schönen Choral. Den Titel will ich gar nicht erst vorlesen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was die Industrie so versucht hat, um das Kopieren zu verhindern. Wir haben auch herausgefunden, dass DRM im Moment sich hauptsächlich darauf beschränkt, Kopieren zu verhindern und eigentlich nicht so diese ganzen anderen Funktionalitäten nicht so sehr da Verwendung finden bis jetzt, zumindest nicht bei den harten Medien, DVD und CD.
Ja, aber die anderen Sachen kommen ja jetzt, wo immer mehr MP3s auch und übers Internet verkauft werden, wo man Musikdownloads in legaler Form anbietet. Da gibt es dann auch Interessen von der Industrie, da ein weiterführendes DRM zu implementieren. Das sieht man zum Beispiel bei iTunes und Napster jetzt. Da gibt es ja dann Modelle, wo man die Sachen kaufen kann online, sich herunterladen, aber dann stark eingeschränkt ist, was man damit tun kann.
Ja, wobei, also ich finde das, also ich muss ja doch mal jetzt so ein bisschen irgendwie hier mal sagen, also ich finde, es gibt irgendwie schon, es gibt DRM und es gibt DRM. Also es gibt halt schon Möglichkeiten, die nicht ganz so unangenehm sind, und es gibt natürlich so Sachen, die, das geht halt mal gar nicht. Ja. Also ganz furchtbar finde ich ja dieses Vertriebsmodell, irgendwie dieses Musikabos. Also.
Ja, das ist ja kurios. Napster hat das zum Beispiel jetzt, ne?
Genau, Napster hat es, ja.
Genau. Das heißt, man bezahlt pro Monat einen gewissen Betrag.
Dass so 10 Euro?
Darf sich dafür so viel Musik, wie man will, herunterladen.
Mhm. Echt?
Ja.
Gab es nicht so Stücke, mir so, ich darf nur 100 Songs hören oder so?
Ich glaube, das hat sich geändert. Deswegen auf jeden Fall, ist ja egal, auf jeden Fall eine Menge, sagt man einfach mal. Aber der Witz an der Sache ist halt, dass man das nicht dauerhaft erwirbt, sondern in dem Moment, wo man aufhört, das monatliche Gebühr zu bezahlen, in dem Moment darf man alles, was man davor runtergeladen hat, nicht mehr hören.
Genau, und das ist ein bisschen verwirrend, weil runterladen heißt, hört sich so an, als wenn ich es irgendwie gekauft hätte oder so. Aber in Wirklichkeit ist es mehr wie Radio. Also ich höre mir, ich kann mir halt aussuchen, was ich höre den ganzen Tag. Aber es ist halt wie Radio, und sobald ich meine 10 Euro nicht mehr zahle, habe ich halt kein Radio mehr. Dann habe ich halt keine Musik mehr. Es ist halt ein Trugschluss zu glauben, dass man das irgendwie gekauft hätte, nur weil man das halt auch runtergeladen hat.
Möchte man aber Musik eigentlich nicht besitzen?
Nee, also viele Leute hören ja Radio.
Ja. Hört ihr Radio zu Hause? Gelegentlich schon, ja. Aber das ist, ja, ich würde mal sagen, das ist ja eine andere Geschichte nochmal. Wenn ich Radio höre, dann höre ich Radio als Unterhaltung oder weil er in eine Sendung kommt, wie vielleicht der Nordfunk, wenn man Glück hat, die einen interessiert. Aber wenn man sonst Musik im Radio hört, dann weiß man, ja okay, da kommt Musik von einem gewissen Stil jetzt bei der Sendung, die ich hören will, aber ich will ja nicht konkret einzelne Lieder haben. Während wenn man sich Musik runterlädt oder CDs kauft, dann sagt man wirklich, ich will ganz gezielt, ich will jetzt die CD von dieser Gruppe, ich will die und die Lieder haben, die will ich hören können, wann ich will. Das ist ja ein anderes Modell dann nochmal.
Also das ist ein bisschen anders.
Finde ich Napster da so nicht so vergleichbar.
Das ist so ein Twitter, so ein bisschen.
In gewisser Weise schon, ja.
So ein bisschen zwischen Radio und Kaufmusik. Ja, ja. Also wobei, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie toll finden. Also du kannst ja zum Beispiel die Musik, die dir dann auch wirklich gefällt, also du kannst ja alles Mögliche hören, ohne zu wissen vorher, ob dir das gefällt. Und wenn dir was gefällt, kannst du es ja dann auch kaufen. Sogar auch bei Napster. Also du kannst dann einzelne Titel bezahlen und die dann auch dauerhaft behalten.
Okay, das geht auch. Na gut. Nachdem wir jetzt aber gehört haben, dass eigentlich alle DRM- oder Kopierschutzmaßnahmen, die in der Vergangenheit implementiert wurden, eigentlich meistens gescheitert sind und geknackt wurden, weiß man was bei Napster, ob das schon jemand gehackt hat? Oder?
Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass bei iTunes das...
Wobei, warte mal, halt, stopp.
Wurde,
doch, bei Napster hat ja kein eigenes DRM-Zeugs-Format, sondern die verwenden das Microsoft Windows Media DRM, wie heißt denn das? Heißt das so?
Windows Media. Ich glaube, die Files heißen WMA, Windows Media
Richtig.
Audio und...
Genau. Und die haben, also Microsoft hat zumindest ein eigenes DRM-System entwickelt, das
Überraschung.
Mit dem, ja, das mit dem Media Player funktioniert, und Napster benutzt, also viele freie Anbieter außer Apple benutzen das. Mhm. Und Apple hat was Eigenes gemacht.
Genau, Apple hat was Eigenes gemacht für ihren iTunes, das Programm, mit dem man dann auch online Musik kaufen kann und sie auf sein iPod überspielen kann. Und das ist dann auch im Prinzip eine verschlüsselte Form von Daten, die man da erwirbt, nur auf entsprechenden Geräten, die man besitzt, von Apple abspielen kann oder entsprechenden Programmen.
Na gut, das ist ja erstmal eine MPEG-4-Datei mit DRM.
Ganz genau das. Und das DRM ist eine Form von Verschlüsselung auch mal wieder.
Irgendwie schon, ja. Also man kommt zumindest nicht so ohne weiteres dran.
Ja.
Wäre jetzt einfach zu sagen, ich schneide die ersten 16 Byte weg, dann ist das DRM weg. Das wäre ja cool. Aber so trivial ist es dann doch nicht.
Ja, aber es gab schon, der wurde auch schon geknackt, da wurde wieder nachgebessert, und wurde wieder nachgebessert.
Also muss ja sagen, witzigerweise ist das der Mensch, dieser Norweger, der auch bei den DVDs irgendwie die GUI-Rolle hatte, der mir hat ein kleines Programm veröffentlicht, womit das möglich ist.
Dieses QT Fairplay, war das der?
Also ich weiß nicht, ob er jetzt die GUI dafür geschrieben hat, aber er hat dann ein Programm namens Hymn geschrieben, so hieß das mal früher. Ich weiß jetzt, ob es das Fairplay heißt, kann sein. Wollte man zumindest auf der Kommandozeile zum Beispiel einen Trackname angeben und dann halt der User und das Passwort, also bei Apple muss man so eine Apple-ID angeben. Und das Passwort, und dann wird praktisch der Song da in Anführungszeichen entschlüsselt.
Ah, okay.
Das geht halt schon.
Dauerhaft sozusagen.
Ja.
Und dann hast du den DRM-Schutz dann weggemacht.
Jetzt gab es ja aber vor einer Weile die Ankündigung von Apple, dass man auch in iTunes Musik ohne...
Ja, seit dieser Woche.
Seit dieser Woche ist es jetzt umgesetzt.
Ist das jetzt umgesetzt? Ja, es gibt jetzt seit, glaube ich, gestern oder vorgestern gab es ein neues iTunes-Update. Mhm. Und da gab es jetzt auch im deutschen Store die EMI-Songs.
EMI ist ein großes Musiklabel und die haben beschlossen, kein DRM zu machen. Vielleicht kommen wir mal kurz drauf, wieso die Firmen das eigentlich machen. Weil DRM kostet ja nur auch Geld in der Entwicklung und in der Anwendung. Und es vergrault anscheinend manche Kunden, zum Beispiel Leute, die DVDs unter Linux angucken wollen und so. Wieso machen die Firmen das?
Raubkopierer. Tauschbörsen. Die Bösen.
Die Bösen.
Softwarepiraten, Musikpiraten.
Okay, ist das ein Problem in der Praxis? Gibt es da Zahlen?
Das ist eine spannende Frage. Also Zahlen findest du dazu wie Sand am Meer und die meisten widersprechen sich furchtbar, je nachdem, wer da gerade eine Studie gegeben hat. Also die Musikindustrie und die Filmindustrie behauptet, dass es unglaubliche Milliardensummen von Schaden sinnlich entstehen und die Verluste ganz gewaltig sein sollen. Von skeptischer Seite her werden die Zahlen da sehr stark in Frage gestellt. Es gibt da wohl teilweise ziemliche Milchmädchenrechnungen nach dem Motto, jeder kopierte Song ist ein Verlust, weil man derjenige ansonsten den Song gekauft hätte. Aber das ist natürlich,
stimmt natürlich nicht.
Das ist natürlich Schmarrn erstmal.
Es gibt Leute, die haben 10.000 Songs, die können die gar nicht alle kaufen, selbst wenn die müssten. Die hätten die einfach nicht, wenn das nicht ginge mit dem Kopieren.
Ja, ja. Das ist richtig. Und so gesehen ist halt die Frage, wie groß der Verlust der Schraubkopiererei für die Industrie wirklich ist, eine sehr offene Frage. Also ich habe jetzt noch keine endgültige Lösung dafür gefunden, beziehungsweise so viele widersprüchliche Antworten und man kann sich im Prinzip ausruhen, was man glauben will. Also, dass es gewisse Verluste gibt, kann man natürlich davon ausgehen, aber ob die wirklich so ein großes Problem darstellen, wie da behauptet wird, das glaube ich nicht, weil für die Absatzschwierigkeiten der Musikindustrie gibt es meiner Meinung nach auch ganz andere Gründe. Mhm. Zum Beispiel erstmal, dass CDs eigentlich überteuert sind.
Und ja, ich habe mal gelesen auf einer schlauen Internetseite, die wir in unserem Wiki verlinkt haben, vielleicht stelle ich ein paar Links auch noch auf unsere Seite ein später. Da habe ich gelesen, dass nur jeder zehnte Song oder jede zehnte Scheibe ein Hit wird und die anderen neun sind Flops und dann muss der Hit die neuen Flops irgendwie mitfinanzieren. Mhm. Und deswegen werden die so teuer.
Da muss ich auch sagen, die CD-Preise und der Trara, der gemacht wird, sieht man auch nur noch sehr begrenzt ein, wenn man mal mitbekommt, was eigentlich wirklich an die Künstler geht. Ich meine, die Musikindustrie gebiertet sich ja immer so, als würde sie im Auftrag der Künstler handeln und hätte nur deren Wohlergehen im Sinn. Mhm. Aber von dem CD-Preis geht eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz wirklich an die Künstler. Also die Zahlen, die man dazu hört, schwanken auch stark, aber es müssen wohl weit unter 10% sein. Also ich habe irgendwo die Zahl gelesen, wo es hieß, dass es 10% wären, die an den Künstler gingen, aber davon ging dann nochmal Geld ab für Werbung, Manager und so weiter und so weiter. Das heißt, es bleibt im Prinzip von der verkauften CD nur noch ein Centbetrag übrig, der an den Künstler geht.
Es bleibt dabei, Musik ist eine brotlose Kunst.
Ja. Und ich denke, damit kommen wir eigentlich auch schon an einen ganz interessanten Punkt, warum dieses DRM-Prinzip so hart verfolgt wird von der Industrie, von der Content-Industrie. Man muss sich eigentlich im Prinzip überlegen, dass diese ganze Musikindustrie etwas ist, das es erst seit einer relativ historisch gesehen kurzen Zeit gibt.
Seit den 20er Jahren oder so?
Im Prinzip ja. Früher gab es einfach keine Musikindustrie, weil es keine Tonträger gab und Musik nur mündlich überliefert wurde.
Das heißt, Musik gab es nur im Augenblick ihrer Entstehung.
Genau. In dem Moment, wo dann erstmal...
Schön gesagt, auch von der Internetseite zitiert jetzt.
Mann, verrat das doch nicht, werde ich alle jetzt für so schlau gehalten.
Ja, ja.
Dann, als dann Radio und Schallplatten aufkamen, gab es die Möglichkeit, dass man Musik aufzeichnet und sie auch später hört, später konsumiert, beliebig oft konsumiert. Aber jetzt die Methoden, um Schallplatten herzustellen, waren erstmal aufwendig, setzten Maschinen voraus.
Ich stelle mir gerade vor, wie jemand damit zu Hause sitzt und so diese Schellackplattenkiste oder wie auch
immer gestellt, ja, seine Musik reinkratzt.
Genau. Das heißt, der Künstler, der vielleicht nicht das Kapital hatte, um jetzt so eine Maschine selbst anzuschaffen, war dann drauf angewiesen, mit jemandem einen Vertrag zu schließen, der diese Produktionsmittel besitzt und man teilte sich irgendwie den Gewinn. Der eine stellt die Musik, der andere die Produktionsmittel für die Schallplatten, der Gewinn wurde geteilt. Das Konzept blieb eigentlich auch mal eine lange Zeit bestehen, dann kamen später dann die Audiokassetten und Tonbandgeräte und dann kamen irgendwann die CDs, aber es kam dann eigentlich wieder eine Änderung, erst bei den Kassetten, da gab es auch die Möglichkeit, im Gegensatz zu Schallplatten, dass man die daheim überspielt.
Genau.
Da gab es dann auch schon diverse Kampagnen von der Musikindustrie damals, das Home Copying Kills Music hieß es dann.
Das gab es damals schon.
Ja, ja klar.
Ja.
Aber da das halt sich natürlich nicht so schnell verbreitete, man musste halt immer dann diese Leerkassetten haben und dann kopiert man das und reicht es an Freunde weiter, das hatte eine sehr begrenzte Verbreitung und zum anderen wurde die Qualität immer schlechter. Mit jeder Kopie sank die Qualität ein bisschen.
Richtig.
Das, als dann die CDs kamen, wo das digital war, hat man das Problem mit dem Qualitätsverlust nicht mehr. Man kann,
also sagen wir mal, als die Brenner dann kamen,
als die Brenner jeden
dann kamen, ja. Das war so Ende der 90er.
Genau, da konnte man beliebig viele Kopien von der CD anstellen, ohne dass die Qualität schlechter wurde. Und als dann das Internet kam und man mit Tauschbörsen und so weiter das alles schön verbreiten konnte und das relativ flott ging. Je schneller die Internetverbindung wurde, umso schneller ließen sich die Daten hin und her schieben und das ohne Qualitätsverlust. Da wurde das natürlich bequemer. Aber man kann natürlich auch jetzt umgekehrt sagen, in dem Moment, wo wir diese Möglichkeit haben, dass wir mit relativ geringen Kosten und ohne Qualitätsverlust Daten übertragen können, kann das der Künstler eigentlich auch direkt zum Kunden die MP3s rüberschieben. Dann dieses Argument, dass man einen Mittelmann braucht, eine Industrie, die die Produktionsmittel hat, um die Tonträger herzustellen, entfällt ja dann eigentlich. Eigentlich wurde die Musikindustrie, wenn man es könnte, man eigentlich denken, sie sollte überflüssig werden.
Ja, die Geister, die ich rief.
Ja, aber die ist natürlich dann interessiert, ihre Freunde zu schützen.
Ja gut, das kostet ja Arbeitsplätze, wenn du die jetzt abschaffst.
Ist natürlich auch ein Argument. Ja, ne? Ja gut, aber so gesehen...
Also ich finde, man kann da schon in diesem Zusammenhang von Content-Mafia reden.
Teilweise.
Ja. Also wenn man halt sich irgendwie anschaut, welche Bestrebungen die Musikindustrie und ihre Lobby hier in Deutschland treiben, um Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen, also das Maß schon ganz schön...
Also ja, also wenn man sich überlegt, was für einen Einfluss die auf die Gesetzgebung haben, das hat ja, ich meine, das hat man bei wenig anderen Industrien.
Ja, ich finde, also besonders bizarr finde ich es ja irgendwie, dass irgendwie Gutachter aus der Musikindustrie zu Rate gezogen werden bei irgendwelchen File-Sharing-Urteilen, gegen Leute verklagen oder dass die Leute bei den Hausdurchsuchungen anwesend sind. Da gab es ja neulich auch so einen kleinen Skandal. Ja, ja, und irgendwie der nächste Schritt, den ja diese tolle Industrie plant, ist ja in Zukunft direkt beim Provider und so direkt irgendwie IP-Adressen abfragen, wer sitzt da eigentlich dahinter, damit man auch gleich direkt schön die Anzeige erstatten kann.
Das ist aber noch nicht durchgesetzlich, ne?
Nein, das noch nicht, aber ich denke, das ist alles nur eine Frage der Zeit, weil denen geht es so schlecht und die sind so arm dran, die verdienen so wenig Geld, denen muss einfach geholfen werden.
Also ich habe nochmal einen lustigen Vergleich gelesen, wo es hieß, ich weiß natürlich nicht, ob die Zahlen stimmen, aber es hieß da auf jeden Fall, der Umsatz der Musikindustrie in Deutschland entspricht etwa dem der Friseure in Deutschland. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass die Friseure eine ähnlich große Lobby und einen ähnlich großen Terz machen würden für Leute, die sich daheim die Haare schneiden.
Genau.
Ja, stimmt.
Ja, wobei
also ich finde, womöglich noch dieselben Frisuren, die wir in ihren Friseurzeitschriften gesehen haben.
Also diese Panik.
Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber trotzdem, da gibt man so eine Vorstellung davon, wie absurd das eigentlich ist.
Also ich finde, diese Panikmache dieser Content-Industrie, dass irgendwie geistiges Eigentum verfällt und dass das jetzt alles ganz schlimm wird und überhaupt, das ist halt recht infektiös. Also wenn man sich das mal anschaut, wie halt, der Börsenverband des deutschen Buchhandels oder so, wo alles so Rang und Namen drin ist, was irgendwie so im Verlagswesen sich tummelt. Die haben jetzt ja auch so eine Anti-Raubkopierer-Kampagne gestartet, weil irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass irgendwie so ein Verband auf die Idee kommen würde, irgendwie so.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch noch nie ein raubkopiertes Buch eigentlich gesehen in der Form.
Ich habe mich schon gefragt, ob man das Buch ausleiht oder verschenkt oder was auch immer, ob man da jetzt irgendwie so raubkopiert.
Nee, dann hast du ja keine Kopie erstellt.
Ja, aber das ist doch irgendwie völlig absurd. Wer geht denn hin und nimmt irgendwie den letzten John Grisham oder keine Ahnung und kopiert irgendwie oder scannt 800 Seiten ein?
Ja gut,
das ist ja genau. Um Freundeskreis irgendwie angemessen verteilen zu können. Also ich finde irgendwie so, naja, das ist wieder ein anderes Thema, aber letztendlich irgendwie färbt das alles ganz schön ab. Ich muss auf den Punkt
zurück. Ja gut, und da hast du genau denselben Effekt, den du früher mit Kassetten oder Tonbändern hast. Da war das Kopieren noch einigermaßen umständlich. Es ging, aber es war einigermaßen umständlich. Und bei Büchern ist es halt heute auch so. Es geht, aber es ist einigermaßen umständlich. Und deswegen...
Ich finde das ziemlich umständlich. Vor allem das Buch ist ja danach irgendwie, hat er irgendwie keinen ästhetischen Anspruch mehr, ja, wenn es aus dem Scanner kommt.
Vor allem frage ich mich auch...
Nee, das ist wahr.
Na gut, wenn ich das jetzt... kopiere oder scanne und wieder ausdrucke, was ich da an Papier und Tintenpatronen, ob das überhaupt Geld sparen würde.
Ja gut, mach's am besten mit einem ganz normalen Kopierer, der arbeitet effizienter als der Tintenstrahldrucker.
Man muss sich jetzt natürlich fragen, wer will denn da eigentlich kopieren? Also wer will denn jetzt wirklich Rosamunde Pilcher kopieren und im Netz verteilen? Das ist irgendwie einfach schon...
Haben schon genug Spam, echt.
Gibt's auch. Das ist schon sehr, sehr absurd, ja, also... Naja, aber vielleicht sollte man wieder auf die RM zurückkommen.
So. Ja, wir wollten auf die RM zurückkommen.
Okay. Wo waren wir eigentlich?
Wir waren,
glaube ich, bei iTunes Store und CDs.
Ja, wir haben gerade versucht zu ermitteln, warum die Hersteller DRM haben wollen. So. Zum nicht, ja gut. Also ich meine, einerseits kann ich es auch verstehen. Gerade bei so Downloads von Musik, du kaufst halt irgendwie Musik, lädst sie runter und naja, das ist ja einfach, die einfach in eine Tauschbörse zu stellen und dann, dann wird jeder Song im iTunes einmal gekauft. Im Extremfall.
Ja, aber das ist ja in der Praxis nicht so.
Ja, das stimmt eigentlich.
Also ist in der Praxis nicht so. Ich meine, auch CDs und Filme, die man in Tauschbörsen sonst findet, die gehen ja immer noch über den Laden. Und wer hat auch immer über iTunes oder sonst was gekauft? Es ist ja nicht so, dass das alles völlig zum Erliegen kommt.
Das stimmt, das ist eine interessante Beobachtung. iTunes gibt es jetzt wie lange?
Habe ich aufgeschrieben, Moment.
Nee, du hast nicht aufgeschrieben, glaube ich.
Also nicht? Ist ja auch nicht so wichtig.
Oder? Also ich glaube so mit dem iPod, irgendwie so ein, zwei Jahre später kam das so. Also iPod wurde erst eingeführt und dann hieß es so, hier, cool Musik, kannst du draufspielen und so weiter. Und dann gab es irgendwann mal so ganz Sensationen, der erste Musikstore im Netz.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vorher gab es ja diese Tauschbörsen und Raubkopierer schon eine ganze Weile. Und kaum hat die Industrie das Zeug legal angeboten, zack, schon wurde es gekauft.
Also man muss ja auch sagen, dass irgendwie eher lange Zeit vorher so die Bestrebung, einen Musikstore in irgendeiner Form anzubieten, ja daran scheiterten, dass man sich auch auf keine Preise einigen konnte. Ja, und natürlich auch eine gewisse Angst auf Seiten der Content-Industrie
besteht. Ja, das ist ja klar, logisch. Ja gut, aber es stellt sich halt raus, es wird gekauft. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen so, eigentlich hätte ich es gerne legal, aber es gibt halt keine legale Tauschbörse.
Also ich meine, wenn man das jetzt wegen der Content-Industrie und so weiter mal auf so einer rein wirtschaftlichen Ebene betrachtet, ist eigentlich die Frage, lohnt sich DRM? Das Geld, das man ausgibt, um DRM-Systeme zu entwickeln und zu implementieren, plus das, was man an Kunden verliert, die das DRM nicht kaufen wollen, ist das wirklich weniger Geld als das, was man daran an Verlusten durch Piraterie verhindert? Und das bezweifle ich einfach
mal ganz stark. Ich glaube, das ist extrem schwer zu messen, weil du kannst ja schon mal gar nicht messen, wie viel du verlierst.
Ja, und genau dieses Problem führt natürlich dazu, dass da alle möglichen widersprüchlichen und teilweise ziemlich aus der Luft gegriffenen Zahlen herumschwirren.
Ja. Mhm, genau. Ja gut, also ich glaube, du kannst das ja auch ein bisschen leichter machen. Also man sieht das ja sehr schön bei Premiere, glaube ich, war das, mit Nacra Vision. Die sind die Hersteller der Verschlüsselung bei Premiere.
Okay.
Und die bieten halt, die sagen halt so, na gut, dieser Kopierschutz hält halt 2 bis 3 Jahre. Und wenn der halt irgendwie vorher halt irgendwie geknackt wird, dann haben wir halt ein Problem und müssen halt eine Vertragsstrafe zahlen. Ansonsten ist es wunderbar. Und das, bei Premiere ist es natürlich ein bisschen einfach, weil die freuen sich halt, weil für eine gewisse Zeit einfach
das verschlüsselt. Ja gut, das ist jetzt aus Sicht der DRM-Herstellerfirma sozusagen.
Genau.
Richtig. Und Premiere, was halten die davon? Die müssen halt alle 3 Jahre ein neues DRM kaufen.
Na gut, die möchten natürlich, dass es so lange hält, wie es geht, aber das ist wahrscheinlich eine Lösung, mit der sie leben können. Ja, also zumindest haben die wahrscheinlich schon eingesehen, dass nichts ewig Bestand hat.
Scheint so, ja.
Also das ist ja bei manchen Leuten, glaube ich, auch noch nicht angekommen. Also es gibt ja immer wieder Leute, die also so marktschreierisch wirklich verkünden, dass sie jetzt den ultimativen, das ultimative DRM bzw. Kopierschutz, spricht man ja doch dann eher lieber von, gefunden haben und dass das unknackbar ist. Das wird niemand schaffen.
Ja.
Und das passiert irgendwie eigentlich so mal mindestens 2-3 Mal im Jahr, mindestens.
Also um mal jetzt nicht nur bei den CDs und DVDs zu bleiben, ein anderer Bereich, wo Kopierschutz auch mal viel diskutiert wird, ist bei Computerspielen.
Richtig.
Toll, ja.
Und da gab es ja auch dann sehr wilde Konstruktionen zum Beispiel, dass es halt diese Online-Verifikationsgeschichten gibt. Das heißt, man ein Spiel, auch wenn es nur ein Einspielermodus ist, wo man alleine vom Computer daheim hockt und gar kein Internet eigentlich braucht, um das zu spielen, dieses Spiel muss man erst über Internet dann freischalten, um es spielen zu dürfen. Da gibt es dieses Steam, ist so ein System da, das auch furchtbar nervig ist, weil dann, wenn ein neues Spiel startet, bei Half-Life 2 war das, glaube ich, ganz extrem, ist das so, das Spiel ist ein groß angekündigtes, tolles Spiel, tausende Millionen von Leute kaufen das, an dem Tag, wo es rauskommt, weil sie sehnsüchtig drauf gewartet haben, laufen heim, wollen das Spiel spielen und stellen fest, dass sie es erst online freischalten müssen und die Server völlig überlastet sind und sie das Spiel nicht freischalten können. Also das sind auch sehr frustrierende Erfahrungen. Und
ja, aber eigentlich, also da muss man doch, also muss ich doch mal wieder, also ich finde irgendwie Steam von den Nutzungsbedingungen her auch irgendwie eigentlich eher doof. Aber
das
irgendwie
ist milde formuliert,
ja. Man muss aber so mich immer auch mal sagen, dass die eigentlich so eigentlich einen recht netten Ansatz haben. Also wenn man davon mal absieht, dass natürlich irgendwie so die Gefahr besteht, dass mir ein Spiel nicht mehr spielbar ist, wenn es in Steam einfach deaktiviert wurde.
Ja.
Also mir so die Frage, wie lang ist die Lebenszeit von einem Spiel? Muss man halt einfach sehen, dass wenn du halt dein Spiel da registriert hast, dann musst du halt einfach nicht mehr die DVDs oder was auch immer einlegen, sondern du aktivierst auf dem neu installierten Rechner deinen Steam-Account und der fängt an halt die Spiele, falls du es selektierst, irgendwie runterzuladen.
Du, da gebe ich dir mal ein Gegenbeispiel gewissermaßen. Es gibt auch durchaus Firmen, die machen Ähnliches, aber ohne solche Einschränkungen. Also es gibt, will ich jetzt Werbung machen hier für irgendwelche Firmen?
Also wir müssen Werbung ist eigentlich
und Sony reden.
Okay. Im freien Radio ist Werbung verboten, aber als okay. Beispiel ist ja keine
als
Werbung.
Als Beispiel ist Dardock, das ist eine relativ kleine Firma, macht tolle Strategiespiele, die ich gern spiele. Und der Chef von dieser kleinen Firma ist ein großer Feind von DRM, weil er sagt, das nervt und er sagt, sagt ganz offen, ich bin Kapitalist und das kostet mich mehr Geld, weil ich Kunden verliere und das implementieren muss, als ich dadurch spare. Und die machen keine Form von irgendeinem Kopierschutz oder DRM und die Spiele verkaufen sich trotzdem, ja? Weil die Leute einfach erkennen, dass es gute Spiele sind. Also es funktioniert, es ist ja nicht so, dass die Leute dann aus Prinzip das kopieren. Er sagt, natürlich werden so Spiele auch kopiert, aber das ist vernachlässigbar. Ja?
Ja.
Also so gesehen sehe ich, und da musst du nichts online registrieren oder sowas. Also es
funktioniert. Ja gut, also du musst aber sagen, bei Steam, irgendwie, du musst ja nicht online sein. Also wenn du das Netzwerkkabel ziehst, dann irgendwie, der halt sieht, dass keine aktive das Verbindung besteht, dann
das muss richtig, das Steam. Aber du musst erstmal online gehen, um überhaupt spielen zu können das erste Mal. Du musst das erstmal freischalten.
Das ist nicht bei jedem Spiel so.
Nein. Ja gut, zumindest bei Half-Life 2 war es so.
Aber bei zum Beispiel bei Dark, also wenn wir jetzt schon ganzzeitige Titel dann, also bei Dark Knights of Might and Magic war es nicht der Fall gewesen. Das ging nämlich auch ohne.
Na gut, dann ist Steam vielleicht nicht mehr ganz so ätzend, wie es mal war.
Naja, es ist ja auch so eine, also es ist ja von zwei Leuten, die bei Microsoft gearbeitet haben, vielleicht erklärt das ja auch einiges.
Oha. Wir wollten noch irgendwas Positives über Microsoft sagen.
Was hast du gesagt? Das habe ich nie gesagt.
Achso, ich habe gesagt, in der nächsten Musikpause denke ich mir das aus. War aber schon so lange keine mehr.
Aber naja, vielleicht die Tatsache, dass es so Firmen gibt, die auf DRMs verzichten, Computerspielen oder jetzt auch bei iTunes und EMI bei der Musik, zeigt ja vielleicht an, dass es mit ein bisschen Optimismus
also dann Umdenken gibt, mich wundert es bei EMI, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte es nicht gedacht, dass sich, also es gab ja diesen berühmten Brief von Steve Jobs, der ja auch ein bisschen so umstritten ist.
Mal kurz dazwischen, Steve Jobs ist der Chef von Apple.
Genau, und der halt sagte, wir wollen eigentlich gar kein DRM, wir fahren nie unsere Ideen, die Musik
DRM
hat uns aufgezwungen. Dass
genau, ja.
Er wurde so ein bisschen so Shifting Blame betrieben, hatte ich das in den Eindruck.
Genau, und dann gab es dann irgendwann auch diesen EMI-Deal und wer weiß, vielleicht ziehen halt auch die anderen mal nach.
Das können sie. Ja gut, das kommt drauf an. Also wenn es jetzt rausstellt, dass die EMI-Dinger genauso toll verkauft werden wie vorher oder vielleicht noch besser, das wäre cool. Leute, kauft ganz viel EMI-Songs bei Apple iTunes, weil wenn die sehen, dass die plötzlich die Verkaufszahlen sich verdoppeln, dann machen die anderen den DRM halt auch weg.
Und dann könnt ihr. Man muss halt sehen, also ich finde, ich habe immer so das Gefühl bei der Musikindustrie, dass da irgendwie doch ein gewisses habgieriges Verhalten existiert.
Yep.
Also es gab ja so diese schöne Geschichte, dass das mit dem iTunes ja irgendwie ein bombastischer Erfolg war und halt die Songs für 99 Cent irgendwie angeboten werden im Store. Und die Musikindustrie fand das ja so toll, dass das so geklappt, dass sie gesagt haben, so, das war jetzt nur ein Appetizer, jetzt erhöhen wir mal den Preis um 30 Cent. Und eine schöne Tatsache, wie glaube ich, bei den iTunes-Songs waren, glaube ich, dass über 70% oder 80% dieser 99 Cent direkt an die Musikindustrie geht und der Rest halt Apple behalten darf.
Wie viel geht an die Musikindustrie?
Ich glaube, so zwischen 70% und 80%. Das heißt, irgendwie von diesen 99 Cent irgendwie sieht halt Apple 20 oder 30.
Das ist eigentlich insofern witzig, als dass Apple diese ganze Infrastruktur macht. Ne?
Genau, die CDs rippen in irgendeiner Form oder wie auch immer, oder bekommen.
Ja.
Und das Fliegen und so weiter. Und das heißt, die Musikindustrie macht eigentlich nichts. Also sie gibt die Songs halt her und fertig.
Und Apple macht dann irgendwie Fotos von den Covern und tippt die ganzen Songtitel ab
und sorgt dafür, dass es nur auf ihren iPods läuft und nicht auf anderen Playern.
Na gut, das ist halt immer so eine Frage. Also ich glaube, es gibt einfach irgendwie Hersteller, die auch irgendwie so ein, man könnte ja schon fast von faschistischem Verhalten sprechen. Also wenn du halt...
Sag mal, monopolistisch ist das vielleicht
nicht ganz so böse. Wenn du halt irgendwie Sony anschaust, die versuchen irgendwelche Formate durchzudrücken auf ihren Playern, irgendwie, das ist halt eigentlich das gleiche Prinzip.
Ja, das macht eigentlich jede große Firma oder Interessenverband.
Ja, also man muss irgendwie, also man muss dafür jetzt nicht Verständnis zeigen, aber man kann es irgendwie zumindest ansatzweise verstehen, worauf das Ganze abzielt.
Ja.
Und bei Apple, finde ich, ist ja das DRM noch so gebaut, dass man damit halbwegs leben kann. Also man kann das ja, glaube ich, auf fast 7 Geräten abspielen. Und wenn du es halt auf dem CD... Auf
Apple-Geräten?
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt das nicht mehr inzwischen?
Also du hast natürlich das Problem, dass du es natürlich nur auf dem entsprechenden Apple-Computer oder Windows-Rechner abspielen kannst mit dem iTunes installiert und dann auf dem iPod. Aber du kannst natürlich ebenso gut hingehen und halt irgendwie dazu trägt halt ein Medium, das dann abgezogen wird von diesen 7 Stück oder 5, wie viel auch immer. Dass du auf eine CD brennst und hast du halt den DRM weg. Und du hast deine Sicherheitskopie gemacht, das heißt, wenn du ein Problem hast mit dem Rechner oder abstürzen sollte, hast du es DRM frei als
das heißt,
der CD.
Du darfst 5 Kopien machen, ne?
Ja,
5.7. Im Endeffekt. Das heißt, wenn du das zum Beispiel auf deinen Laptop kopierst, auf deinen, der auch iTunes hat, dann ist eine Kopie weg.
Genau.
Und wenn dann, beziehungsweise wenn du nicht kopierst und du hast einen Festplattencrash, was passiert dann?
Ja, ist halt weg.
Wie weg?
Na gut, du kriegst die Songs nicht wieder.
Ist dann weg.
Ja.
Ah, ist dann weg.
Und aber du. Achso.
Das ist so wie normal.
Lassen Sie nicht mal so in Details verzetteln vielleicht.
Nee, klar, aber.
Aber es ist. Also aber
das ist mal weg, ist auch so insofern ein ganz interessanter Stichpunkt. Als dass ein legitimes Interesse, warum man Datenträger kopieren will, ist ja das, dass die auch nicht ewig halten. CDs gehen auch nach ein paar Jahrzehnten irgendwann kaputt. Oder können auch, wenn man etwas ungeschickt oder unglücklich ist, früher schon den Geist aufgeben. Und dann hätte man gerne ja noch eine andere legale Sicherheitskopie daheim, ja.
Also wenn wir jetzt noch immer bei Apple bleiben und wir hier das Apple-Bashing treiben. Das
wollte ich
schon von ja. Musst ja mal so sehen, wenn du die Songs irgendwie auf eine CD hast, kannst du die auch wieder rippen, dann hast du auch als MP3-Format irgendwo vorliegen.
Ja, okay, gut. Das heißt aber.
Und jetzt kommen wir nicht mit Qualität bei 128 Kilobit pro Sekunde.
Ja. Okay, gut, okay. Jetzt müssen wir irgendwie mal was anderes machen.
Machen wir doch mal Musik.
Schon wir machen Musik, es wird jetzt langsam ziemlich anstrengend.
Bitte?
Wir machen Musik. Wie wir schon sagten, wir haben ja alles Mögliche mitgebracht heute, um mal so einen Rundumschlag zu machen, was es alles an freier Musik gibt. Da müssen wir gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist ein Stück Sprechgesang von Wortschatz. Nur wenig Licht.
Erinnere mich, innig innerlich, sitz im dunklen Zimmerlicht, erinnere mich. Meistens wird mir schwindelig, befinde mich in Pause, jedes Wort ist eine Chance. Blicke auf Platz 1, aber steh auf 3 Bronze. Das Leben ist Altar und der Teufel ist mein Wegbegleiter. Lebe jeden Tag und gehe meinen Pfad, bis der Engel sagt, geh ruhig weiter, reiche ich euch die Hände. Bis das Ende naht, was ich selbst nicht erkenne. Was auf uns zukommt, das ist nur die Zukunft. Deshalb habe ich keine Angst, erste Regel, Fußgrund. Ungeschriebene Bücher habe ich massenweise. Schreibe ich die Seiten reihenweise plus Schattenseite. Also mein Tipp, das Leben kann zwar schlecht schmecken, doch du kannst sie fesseln, mit einem Lächeln brechen. Doch du kannst sie fesseln, mit einem Lächeln brechen. Kopf, du kannst sie fesseln, mit einem Lächeln brechen. Ich weiß, es geht voran, auch wenn ich mich nicht auskenne, ich weiß, ich komme an. Es hat den Weg steht vor Augen, doch das Ende sehe ich nicht, denn auf dem Weg zum Ziel leuchtet mir nur wenig Licht. Auch wenn ich nicht den Weg weiß, ich weiß, es geht voran, auch wenn ich mich nicht auskenne, ich weiß, ich komme an. Es hat den Weg steht vor Augen, doch das Ende sehe ich nicht, denn auf dem Weg zum Ziel leuchtet mir nur wenig Licht.
Yo, mit Highspeed auf seinen Beat, wenn ich über die Gleise rase. Gönn zum Nightlife, wie Hütchenspiel zur Kaiserstraße. Wenn ich zeitlich gesehen, so groß ist all der Tage. Lebenselixier steht doch groß auf meiner Speisekarte. Entscheidungen, die ich treffe, auch wenn ich nichts berechne, sind die richtigen. Selbst wenn ich dran zerbreche, ich bleib straight auf meinem Weg. Mal in Eile, mal im Schlaf und verdränge mit den Zeilen Langeweile, die ich hab. Es ist nicht immer leicht, im Strudel dieses Zeitdrucks und Schattenseiten trüben mir das Glück des ersten Eindrucks. Der Weg versperrt ist, wie an manchen Tagen, mach ich's wie ein Fährtensucher, finde mich auf Trampelpfaden.
Das Gerüst demontiert, der Fehler genau studiert, die Scheiße neu konstruiert, bis das Endprodukt perfekt ist, was der Sinn und der Zweck ist, warum's fett ist, weil's von Estra herkommt und bombt wie eine Detonation am Horizont. Heben wir ab, wir bleiben stets auf unserem Pfad, wir kämpfen für jeden Tag, sind jeden Tag am Start im Keller und mit jedem Tag erscheint uns das Ziel heller. Je schneller man sich bewegt, desto kürzer man steht, doch gibt's auch Tage, wo bei uns im Studio gar nichts geht, unser Weg ist vorgeschrieben.
Steht aus Eisenschienen, auf dem wir unsere Seelen schienen. Yeah. Es war her. Peace. Peace.
Wortschatz war das. Ihr hört den Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5, das Radioprogramm vom Chaos Computer Club Mainz. Unser Thema heute ist DRM, Digital Rights Management, oder auf Deutsch digitale Rechteverwaltung.
Und darüber haben wir jetzt schon fast eine Stunde geredet. Für diejenigen, die jetzt das zuschalten, vielleicht mal so die Kurzzusammenfassung. Digital Rights Management ist eine technische Maßnahme, um zu verhindern, dass man mit Medien, mit Liedern, Musik, CD, Film, was auch immer, Computerprogramm tut, was man will, dass man nur eingeschränkte Rechte daran hat, man vielleicht nur auf bestimmten Playern abspielen kann, nur bestimmte Anzahl von abspielen kann, dass man sie nicht kopieren kann. Mhm. Und die Industrie hat ein großes Interesse an solchen Maßnahmen, um ihre Einkünfte zu sichern, sagt sie, obwohl es fraglich ist, ob sie überhaupt große Verluste davon hat. Nebenwirkungen gibt es viele. Man kann auch legale Anwendungen nicht mehr nutzen, kann auf legalen Playern Sachen nicht abspielen, weil sich die Systeme untereinander nicht vertragen. Und ja, zudem kommt, dass die meisten Systeme bisher irgendwann geknackt wurden und nicht sonderlich effektiv waren in der langen Sicht.
Richtig. Das ist immer nur eine Frage der Zeit. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zu dem rechtlichen Thema.
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal kurz angetickt den Punkt, dass die Musik- und Content-Industrie eine beträchtliche Lobby hat und da auch ziemlich viel Einfluss auf die Gesetzgebung nimmt. Es gab da einen Vertrag von der WIPO, der... Moment, kleine Sekunde.
Scroll.
Genau, hier haben wir es. Die World Intellectual Property Organization hat 96, also jetzt vor 11 Jahren, ein Copyright Treaty beschlossen. Diese World Intellectual Property Organization, wenn man sich mal anschaut, wer da alles Mitglied ist, 184 Mitglieder hat die, das ist quasi die ganze Welt. Also ich habe da diese schöne Karte gesehen, wo die Mitgliedstaaten rot waren, habe dann verzweifelt die weißen Flecken gesucht und habe bei genauem Hinschauen und Reinzoomen dann ein paar kleine Inselstaaten und irgendwo ein, zwei Länder in Afrika gefunden. Also das gilt quasi für die ganze Welt. Und diese Organisation hat 96 diesen Vertrag geschlossen über das Copyright, über Urheberrechte, wo im Artikel 11 sich die Mitgliederstaaten verpflichten, Gesetze gegen die Überwindung von DRM zu verabschieden. Und dieser Verpflichtung sind die Staaten in unterschiedlicher Form nachgekommen. In den USA, das ist vielleicht am bekanntesten, wurde 98 die DMCA, der Digital Millennium Copyright Act, beschlossen. Mhm. Und in dieser Gesetzgebung...
Du sollst das Mikrofon sprechen.
Okay,
hallo damit Mikrofon. Wir alle was davon haben.
Hallo Mikrofon, ich erzähle dir jetzt was zum DMCA. Der DMCA macht nicht nur das Raubkopien, das illegale Kopien zu einer Straftat, sondern allein schon das Bereitstellen von Werkzeugen zum Umgehen von DRMs. Das heißt, wenn ich selbst überhaupt keine Urheberrechtsverstöße begehe, aber ein Programm oder eine Maschine baue, die DRM-Maßnahmen umgehen kann,
zum Beispiel damit du deine DVD unter Linux angucken kannst,
dann ist das Bereitstellen von solchen Werkzeugen und das Veröffentlichen davon eine Straftat. Das ist eine mit ziemlich großen Geschossen wird da juristisch rumgeballert.
Ja, man muss auf Nummer sicher gehen.
Man muss auf Nummer sicher gehen. Man schießt damit juristische Kanonen auf programmierende Spatzen und trifft dabei auch ein paar andere Vögel, die gerade in der Nähe sind. Mhm. Oh je, jetzt haben wir die Metapher aber auch böse überstrapaziert. Das Problem ist, dass diese Formulierung sehr vage ist. Wenn man sagt, dass Verbreitung und Herstellung von Werkzeugen zum Umgehen von solchen Maßnahmen illegal sind. Denn, wie wir schon gehört haben, in solchen DRM-Systemen steckt meistens in der einen oder anderen Form Verschlüsselungssoftware. Kryptografische Methoden, dass man eben nicht keinen freien Zugang drauf hat, sondern dass der Zugang auf die Medien kontrolliert wird. Das heißt jetzt, dass Leute, die sich beruflich mit Kryptografie beschäftigen und ohne jetzt überhaupt an DRM zu denken, generell untersuchen, welche Verfahren sicher sind oder wo Verfahren angreifbar sind und da die Theorie weiterentwickeln, dass die unter Umständen sich in die rechtliche Grauzone begeben. Ja,
die haben ein Problem.
Die haben ein Problem und es gab auch schon wirklich Fälle, wo dann Leute, die mit DRM gar nichts zu tun hatten, die halt auf dem mathematischen Bereich an Kryptografie geforscht haben, von der Musikindustrie unter Druck gesetzt wurden, ihre Forschungsergebnisse nicht zu veröffentlichen, weil halt eine theoretische Anwendung von der Forschung das Umgehen von DRM sein konnte.
Ja.
Es gab auch den recht kuriosen Fall eines russischen Programmierers, der in den USA verhaftet wurde. Der gute Mann hieß Dmitri
Dimitri.
Über diese Russen.
Dimitri Slikarov, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Bestimmt.
Der beschäftigte sich in seiner Heimat in Russland mit Forschung von Sicherheit von E-Büchern, elektronische Bücher, die auch DRM-Maßnahmen haben, hat dazu Forschung angestellt, wie man diese DRM überwinden kann. Das ist war in Russland oder der hiesigen Gesetzgebung völlig legal. Aber als er 2001 nach Amerika geflogen ist, um dort auf einem Kongress auf DEFCON einen Vortrag darüber zu halten, wurde er da verhaftet aufgrund des DMCA. Obwohl er ja in Amerika gar nichts getan hat, was dort illegal wäre, sondern nur in Russland etwas tat, was in Amerika illegal gewesen wäre.
Ja, aber er hat einen Vortrag darüber gehalten. Oder ist er vor dem Vortrag schon...
Ich glaube, er ist vor dem Vortrag.
Er ist vor dem Vortrag. Ah, das heißt, allein schon das Wissen weiterzugeben, ist schon in dem Sinne vielleicht...
Ja, dann hat er das Wissen ja nicht mal weitergegeben, oder? Ja,
kann man nicht dazu.
Also das heißt, eigentlich war gar kein Straftatbestand da.
Eigentlich nicht, nein.
Achso, der Versuch ist strafbar, oder?
Das weiß ich jetzt nicht so die Feinheiten, aber auf jeden Fall... wurde das auch fallen gelassen. Man ließ ihm ein Ende wieder gehen, um ihm den Prozess zu machen. Nicht zuletzt, weil es dann auch gewissen Druck gab von der Öffentlichkeit.
Ja, man muss, glaube ich, sehen, der war trotzdem ziemlich lange in Untersuchungshaft.
Da waren ein paar Morde in Untersuchungshaft.
Monate. Ja,
ein halbes Jahr.
Ja, da sind die Amerikaner auch nicht gerade zimperlich, ne? Nö. Alter Schwede.
Ja, also DMCA, ziemlich, ziemlich böse Gesetzgebung. Auch Reverse Engineering, das heißt Systeme auseinanderzunehmen, ob das jetzt ein Hardware-System ist, dass man aufschraubt und reinguckt, was da drinnen passiert, oder eine Software, die man untersucht, was sie macht, ist auch zum gewissen Grad illegal geworden. Ja,
ist böse.
Also ja. Die ganze, sage ich mal, Bastler- und Hacker-Szene hat darunter massiv gelitten. Und auch die Sicherheitsindustrie war nicht gerade glücklich darüber in manchen Punkten, weil auch ihre Arbeit behindert wurde.
Ja, man muss ja auch sehen, dass es auch im universitären Bereich natürlich ein Problem darstellt, wenn du halt eine Publikation hast für irgendeinen Kongress oder so, der sich damit auseinandersetzt und du halt einfach Gefängnisstrafen befürchten musst. Das ist natürlich auch immer so die Frage, inwieweit man halt irgendwie so Abwandlung von Wissenschaftlern damit nicht vielleicht so ein bisschen unterstützt. Weil wenn man sich auf seinem Gebiet nicht austoben kann, was soll man dann noch in dem entsprechenden Land? Mhm. Bei dem DMCA gab es noch diese schöne Anekdote irgendwie vor ein paar Wochen, wo halt eine Firma große Hersteller wie Apple oder Microsoft verklagt hat, weil sie in bestimmten Produkten eben nicht ihren Kopierschutz einsetzen und damit irgendwie halt irgendwie das Kopieren halt irgendwie erlauben würden, damit gegen den DMCA verstoßen würden. Also das Ganze so, ja, es ist sehr skurril, das Ganze soll, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass halt die entsprechenden Firmen die Kopierschutzsoftware von dieser Firma kaufen und dann ist halt gut.
Mhm. Ja, wie jetzt?
Na gut, die haben halt vor einem Gericht irgendwie halt eine Klage eingereicht, dass halt irgendwie diese Firmen irgendwie der Kopierschutz und so weiter nie benutzen, der wäre viel zu schwach und so. Und die sollten mal gefälligst welchen einsetzen, der was taugen will. Nämlich zum Beispiel ihrer. Und ja, deswegen würden sie gegen den DMCA verstoßen.
Das ist jetzt gesetzlich beschlossen, dass man DRM einsetzen muss, oder wie?
Nee, das ist jetzt deren Auffassungsgabe.
Okay.
Also es ist auch nicht, weil... Es ist ja bizarr, aber man weiß auch noch gar nicht, ob sie damit wirklich Erfolg haben.
Okay. Also okay, aber da geht es, glaube ich, nicht so sehr darum, das sicherer zu machen, sondern mehr von der richtigen Firma kaufen.
Genau, da geht es darum, dass man nämlich sein Produkt los wird.
Mhm. Oh, okay.
Also solche Auswirkungen hat das natürlich auch, ist auch sehr absurd.
Okay, wie ist denn das in Deutschland? Wir reden die ganze Zeit über Amerika, gut, die sind natürlich viel weiter als wir bestimmt.
In Deutschland ist das im Urheberrecht dann aufgenommen worden. Mhm. Das ist der Paragraph 108, wo drin steht, dass unerlaubte Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen nicht gestattet sind.
Es Du darfst das DRM-System nicht verändern.
Unterm Strich ist es nicht ganz so brutal wie die DMCA, aber geht in die gleiche Stoßrichtung. Das heißt auch, das Überwinden von solchen Schutzmaßnahmen ist verboten und kann mit bis zu einem Jahr Haft oder hohen Geldstrafen bestraft werden. Es gibt allerdings da eine gewisse Feinheit in der Formulierung, die das Ganze etwas skurril werden lässt. Und zwar ist darin besagt, dass das Umgehen von wirksamen Schutzmaßnahmen nur einen Verstoß darstellt. Das heißt, wenn ein System eh nicht funktioniert, ist es auch kein Verstoß, es zu umgehen.
Das ist natürlich jetzt...
Das ist natürlich eine große Grauzone erstmal. Ne? Weil könnt ihr eigentlich ja ganz als Zirkelschluss behaupten, wenn ein System geknackt ist, dann ist es nicht wirksam und damit ist das Knacken auch
erlaubt.
Oder man weiß halt nicht so genau, ab wann man das wirksam betrachtet wird. Also ein Beispiel ist ja, dass diese Sony Root-Geschichte, die man davon hatten, oder viele ähnliche Maßnahmen, laufen ja auch nur auf Windows-Rechnern, nicht auf Linux-Rechnern. Auf Linux-Rechnern merkt man gar nicht, dass da ein Schutz drauf ist. Also es ist nicht wirksam. Ja. Aber
stimmt, ja.
Es ist halt
Ja gut, das kann man doch dann wirklich so sehen, oder?
Das kann man wirklich so sehen.
Aber das kommt dann auch dem Richter an.
Genau, die Frage ist, ob der Richter das dann genauso sieht. Ja? Also es gibt wohl in anderen Staaten teilweise ähnliche Formulierungen. Jetzt vor ein paar Tagen erst ging die Meldung durch die Presse, dass ein Gericht in Finnland entschieden hat, dass dem DRM der Kopierschutz von DVDs nicht wirksam ist.
Dieses CSS, was wir
genau, was schon seit Jahren broken ist, da hat in Finnland das Gericht beschlossen, das ist nicht wirksam. Und demzufolge ist es auch kein Verstoß, das zu umgehen.
Genau. Ja, und es gab ja jetzt Gerüchte, ob man das auf andere EU-Staaten übertragen kann, aber das haben sie dann wieder revidiert, weil das jetzt auch nicht unbedingt das höchste Gericht war und nur ja, weil die das so sehen und so und ja.
Das
in dem Fall auch kein Präzedenzfall oder so.
Ja gut, das ist jetzt auch nicht der Europäische Gerichtshof oder so.
Ja, also, genau.
Das muss
ja erstmal hochskalieren.
Ja, also wenn man dann versucht herauszufinden, wie das mit international und europaweit aussieht, da gibt es dann diverse Richtlinien zur Harmonisierung der verschiedenen Urheberrechte und Gesetzesvorschriften, die Ebenen hoch und runter wandern. Also als Laie ist man da sehr schnell verloren. Aber ich denke, der Kern der Rechtslage ist der, wirksame Schutzmaßnahmen zu knacken, ist illegal, aber man schießt nicht ganz so scharf wie in Amerika. Zumindest noch nicht.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt... Ja gut, das heißt, in Deutschland kann ich nicht wissen, ob das legal ist, wenn ich DVDs...
Wenn es da noch keine Entscheidung von dem Gericht gab, die das irgendwie mal klarstellt, dann...
Nicht.
Im Endeffekt nicht, nein.
Weil könnte ja sein, dass ich meine DVDs zu Hause doch legal angucke, das weiß ich ja jetzt gar nicht.
Tja.
Also ich habe Linux zu Hause und verwende das und guck da DVDs, legal erworbene DVDs. Die Industrie hätte übrigens einen großen Schaden, wenn wir das nicht dürften. Dann hätten wir nämlich keine DVDs gekauft.
Ja, also im Zweifelsfall käme es dann wirklich, wenn es vor Gericht ging, darauf an, wie der Richter das sieht.
Okay.
Also das ist dann halt Glückssache, an wen du da gerätst. Aber es sind jetzt auch keine spektakulären Urteile da bekannt, die entschieden hätten, ob das jetzt als wirksam betrachtet wird oder nicht.
Also ich glaube, man fixiert da sowieso momentan eher die Hausbörsennutzer.
Ja.
Wobei es da ja auch schon so Ansätze gibt, dass das halt irgendwie einen derartigen Übermaß annimmt an einigen Gerichten in Deutschland, dass man schon gar nicht irgendwelche Klagen mehr erhebt.
Ja.
Weil einfach so, ich würde jetzt nicht sagen, die Gerichte kommen nicht nach, aber es gibt ja doch schon so ein leicht, sagen wir mal, logistisches Problem.
Oh, es gibt einfach zu viele Fallscherer, so ist das.
Oder scheint zu viele Juristen.
Zu wenige, es gibt viel zu wenige. Für so viele Fallscherer.
Zu wenige Richter.
Ja, es gibt zumindest einige Juristen, sagen wir es mal so, es gibt einige Juristen, die ich will ja nicht generell berufsständig dissen, außer Microsoft, nein.
Es gibt einige Juristen, die da mit sehr zweifelhaften Mitteln vorgehen, diese Massenabmahnungsgeschichten. Das ist
auch eine Möglichkeit, sein Geld zu verdienen. Ist
auch eine Möglichkeit, sein Geld
zu verdienen. Sollte man anerkennen. Ja. Also.
Also, dass man quasi wirklich vom Fließband die Abmahnungen da schreibt. Und, naja, gut, das ist ein Thema für sich.
Das ist ein ziemlich trauriges Thema eigentlich.
Ja.
Ja.
Naja. Wir haben, was den DMCA angeht, haben wir auch Musik diesbezüglich sogar dabei. Und zwar noch mal ein Lied von einigen Künstlern, die auch mit DMCA und der Content-Industrie und den DRM-Maßnahmen sehr, sehr unzufrieden sind. Also in deren Sinne spricht die Content-Industrie dann definitiv nicht und sie verleihen ihren Unmut auch recht deutlich
Ausdruck.
Hier sind die Futuristic Sex Bots.
My tips from piracy since I dropped out my mom's. And just because I share my MP3s, they got the government coming after me. Instead of suing kids, why don't you step on up and release a couple albums that don't completely suck. Stop putting DRM on the audio CDs. That don't make it any harder to steal your MP3s. If I want your shit for free, I ain't gonna have to pay. And all your bullshit is why the fuck I say, hack the Gibson, hack the Gibson. I'm seeing BitTorrents like a digital pimp, son. Fuck the MPAA. You'll never fucking see. Been a couple years since I seen the FBI. Wanna cut it out, cause that shit is mad boring. Y'all fucking dumber than the bitch from Bad Boys. Step to the bin and it's grandma's.
sex toys. I'ma just keep filling up my drives. The ones that disappear when the lawsuit arrives. All you fucking suits can suck my balls. And when you get done, you're gonna make some calls. I better see some changes or it's time to fight. You ain't gonna manage my digital rights.
Fuck the NPAA. Fuck the RIAA. Fuck the suits by the PSA. And fuck them all.
Was the thing. Now you're set up for download and sting. Treating paying customers like criminals. Pans filled up with music nerd animals. Buying off senators left and right. My vote doesn't count in this fucking fight. With a 56K ahead, hundreds of songs. Drives partitioned like asses and thongs. Now it's gigs of illegal content. If I get caught, I'm joining the convent. What you heard, it's all a scam. If they at your door, burn them in a van.
Fuck the NPAA. RIAA, fuck the suits by the PSA, and fuck them all for the DMCA. Fuck the NPAA, fuck the RIAA, fuck the suits by the PSA, and fuck them all for the DMCA.
Man, let me tell you, the other day, RIAA, they tried to kiss me, man. Then they turn around and try to fuck me in the ass. Those motherfuckers done sold us out, like Judas did to Jesus. For some, like, some little coins and shit. What the fuck?
They got dollar signs in the fucking eyes, with heads in between politicians' thighs. Fat checks endorsed by senators that lie, pulling fake dollar loss straight out of the sky. And I don't trust trusted computing. They don't just want it around to stop looting. The internet is the only place you're still free. If you disagree, just wait and see. You wanna lock down the web and throw away the key? Well, you better not touch my fucking technology. So back the fuck off or you're fucking dead. Yelling 1337 on a motherfucking fed.
Fuck the head. NPAA, fuck the RIAA, fuck the suits by the PSA, and fuck them all for the DMCA. Fuck the NPAA, fuck the RIAA, fuck the suits by the PSA, and fuck them all for the DMCA.
Das sind Momente, wo man froh ist, in Deutschland nicht im amerikanischen Radio zu sein. Im amerikanischen Radio sind gewisse Four-Letter-Words ja verboten. Und wissen, bringen bis zu $5,000 Strafe, wenn man sie sagt. Wenn ich das bei dem Lied jetzt richtig mitgezählt habe, würde dieses Lied, das wir gerade gehört haben, knapp eine 250.000 kosten, es im Radio zu spielen in Amerika.
Ja, es gibt mal, ich glaube, vorher war der Rekordhalter der FCC-Song von Eric Idle. Ja. Ja,
der dürfte damit in den Schatten gestellt sein. Aber damit haben wir hier zum Glück keine Probleme auf Radio Rheinwelle.
Wir haben aber eine Ankündigung zu machen. Es gibt einen Vortrag über Wachung. Handypeilung, gläserner Bürger, Vorratsdatenspeicherung, Kameraüberwachung und alles, was sonst noch so läuft. Am 3. Juni um 20 Uhr im Café Klatsch in Wiesbaden. Wer Wiesbadener ist, weiß auch, wo das ist.
Sonst in Marco-Brunner-Straße.
Marco-Brunner-Straße, genau. Am 3. Juni um 8 Uhr abends.
Ja. Ansonsten, wer mal bei uns vorbeischauen will, der Chaos Computer Club Wiesbaden-Mainz trifft sich jeden Dienstag an der Kreativfabrik im Schlachthofgelände.
Gegenüber von der Kreativfabrik.
Natürlich treffen wir uns auch sozusagen digital. Unsere Homepage ist cccmz.de. Dort findet ihr auch den Link zum Nordfunk, zu dieser Sendung, die man danach noch als MP3 downloaden kann, als Podcast abonnieren kann. Man kann dort auch im Blog seine Kommentare hinterlassen auf der Page, kann Kritik, Lob, Anregungen, Themenwünsche, Musikwünsche und dergleichen loswerden. Oder wer das in anderer Form machen will, per E-Mail natürlich auch. Das geht dann an radio@cccmz.de.
Genau. Aber nochmal kurz Anmerkung, wir treffen uns gegenüber vom Schlachthof in der Kreativfabrik nicht.
Nicht im Schlachthof, genau.
Ja, auf dem Schlachthofgelände. So.
Auf dem Gelände. Richtig. Ja.
Jetzt ist ganz schön warm hier im Studio.
Es ist ganz schön warm.
Ein bisschen, ganz schön träger hier gerade.
Okay, dann vielleicht mal was zur Auflockerung.
Ja.
Oh ja. Ja, wir haben ja jetzt schon gehört, was man alles mit DRM schützen kann oder mit Kopierschutz. Musik, Filme, CDs, Bücher. Naja, das vielleicht nicht.
Ja, elektronische Bücher.
Elektronische zumindest. Bücher aber, Hörbücher, E-Books, Computerspiele, andere Computerprogramme und Katzen.
Katzen.
Katzen, ja. Es ist kein. Es gibt eine Firma in Amerika, die verkauft Katzen für Allergiker. Das ist eine spezielle Züchtung, die wohl weniger von diesen allergieauslösenden Stoffen irgendwie absondert.
Das ist ja cool.
Es ist so, wie gut diese Katzen wirklich für Allergiker sind, ist wissenschaftlich ein bisschen umstritten. Sie hat wohl weniger diese Allergene, aber ob das wirklich so toll ist, wie sie es anpreisen, weiß man nicht so genau. Naja, auf jeden Fall, diese spezielle Katzenzüchtung kostet etwa 4.000 bis 5.000 Dollar das Stück.
Oho.
Wenn man sie in Amerika kauft, wenn man sie exportieren lässt, da kommen dann nochmal diverse Zölle dazu, da werden das nochmal ein paar Tausend mehr.
Echt, so viel Zoll?
Ja, also für Tiere ist das anscheinend teilweise ganz abstrus.
Oh.
Und diese Katzen sind patentiert. Diese Züchtung ist patentiert. So pervers das klingt, es ist wahr. Und um zu verhindern, dass jemand diese Katzen einfach selbst weiterzüchtet, werden diese Katzen nur sterilisiert ausgeliefert.
Kopiergeschützt.
Kopiergeschützte Katzen, ja genau. Man darf die nicht weiter selbst kopieren. Und es gibt, wenn man so eine Katze kaufen will, gibt es eine endlos lange Euler, End Users Lease Agreement, also eine
Lizenz.
Eine Lizenz, die man akzeptieren muss, um so eine Katze kaufen zu können. Die kann man.
Was?
Ja. Und in diese Lizenz enthält unter anderem den Abschnitt, dass jemand, der eine solche Katze kauft, sich verpflichtet, kein genetisches Material der Katze zu entnehmen oder weiterzugeben. Das heißt, man muss sich auch hier verpflichten, diesen Kopierschutz einzuhalten und nicht zu umgehen.
Das heißt, hier, du gibst eine Speichelprobe deiner Katze weiter.
Das heißt, wenn wir irgendwo gerade ein Gentechniker mit entsprechendem Labor zuhört,
Bitte melden.
Ich würde es einfach sehr stylisch finden, wenn ich der Besitzer der ersten raubkopierten Katze der Welt wäre.
Musst du dann eigentlich, wenn du sagst, dass du kein genetisches Material entnehmen darfst, dann müsstest du eigentlich auch mal schauen, dass du keine Haare mitnimmst, oder?
Ja, müssen wir theoretisch auch. Also es steht auch in den Lizenzbedingungen drin, dass man die Katze nur im Haus halten darf. Und wenn man die Katze aus dem Haus rauslässt, verliert sie ihre Garantie.
Also vom Auto?
Was?
Wenn die vom Auto
kein Scheiß, das steht da drin.
Wenn die vom Auto überfahren wird, dann gibt es keine neue.
Ja.
Die Katze verliert ihre Garantie.
Aber vielleicht verliert die dafür nicht so viele Haare, wenn die ja extra für Allergiker ist und so, dass man die nicht so rausträgt. Und das wäre ja überhaupt auch praktisch, weil das immer ein bisschen blöd ist mit diesen Katzenhaaren auf dem Sofa und so. Oder?
Ja, also ich nehme an, dass das irgendwie so ist. Also es soll wohl prinzipiell auch noch funktionieren.
Na super. Was heißt denn Garantie? Was ist denn ein Garantiefall, so ein typischer?
Oh du, ich kann dir gerne die 7 Seiten Lizenzbedingungen
geben, dann kannst du das raussuchen. Ist das irgendwie so 2 Jahre Garantie und wenn sie vorher tot geht, kriegst du eine
ja,
neue?
Ja, du hast dann irgendwie, das ist ganz abstrus, du hast dann irgendwie auch Recht durch Versorgung von Tierärzten speziellen, die von der Firma ausgewählt worden sind.
Aber du darfst natürlich auch nicht mit zu jedem Tierarzt
gehen. Ja, also das ist eine ganz abstruse Geschichte. Wer sich da für die weiteren, ich habe das nur überflogen, wer Lust hat, diese abstruse Lizenz auf weitere abstruse Bedingungen zu prüfen, wir setzen den Link nachher natürlich auch auf die Homepage.
Nicht so wichtig, ich mag alle Katzen.
Okay, das nur so als, ja, eigentlich ist es aber schon
kein... Das ist eigentlich schon wieder so ein Thema, warum eigentlich Biopatente stinken.
Das auch, ja. Also das ist eigentlich schon kein DRM mehr, das ist eigentlich eher ein GRM, Genetic Rights Management, müsste man das bezeichnen.
Ist das dann so dieselbe Kategorie? Rechtlich bestimmt, ne? Das ist Urheberrecht halt auch.
Also auf Gene. Sie haben Katzenraub kopiert.
Ja, gut, mach das mal nach.
Ich frage mich auch, ob das überhaupt in Deutschland haltbar wäre in der Form, keine Ahnung.
Ich glaube, in Deutschland gibt es noch gar keine Biopatente.
Ja, hoffen wir, dass es so bleibt.
Oder? Nee, stopp, doch, natürlich, oder?
Es gab noch mal so eine Geschichte mit irgendwelchen Schweinen.
Ja, aber es gibt auch den Mais und so und so.
Ja, ah ja, richtig, ja, klar.
Genmais. Menschen sind wie wir unvermehrt.
Ja, das ist ja auch nicht das Thema. Das Thema.
Ja, wir schweifen heute übrigens sehr ab. Entschuldigen.
Aber dann habe ich noch mal einen wunderbaren Stichpunkt, mit dem wir weiter abschweifen können.
Okay.
Nämlich, nachdem wir jetzt gehört haben, dass eigentlich alle Formen von DRM und Kopierschutz bisher geknackt wurden und gescheitert sind, wie müsste das überhaupt, ist es überhaupt theoretisch möglich, einen sicheren Kopierschutz zu machen, einen nicht knackbaren? Was müsste da man eigentlich dafür tun oder wie könnte man das noch weitertreiben?
Es müsste, glaube ich, uninteressant sein, zu kopieren.
Das ist ein interessanter Stichpunkt.
Also ich...
Wobei ich jetzt mal behaupte, dass 90% der Musikindustrie-Outputs eigentlich uninteressant zu kopieren sind. Na gut, das ist mein persönlicher Standpunkt.
Na gut, das ist halt die Frage, also warum... also man muss ja einfach mal sehen, warum kopieren die Leute halt? Und dann...
Das heißt, du strebst eine soziale Lösung an. Also, was auf der sozialen Schiene arbeitet, nicht auf der technischen.
Genau, wie wir das auf der technischen Ebene... Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie... bisher die zum Beispiel bei den DVDs das geknackt wurde, oder jetzt bei Blu-ray HDVD, da ist es ja auch schon nach wenigen Wochen, ist es da ja auch geknackt worden, das Verschlüsselungssystem.
Ja, es sind einige Schlüssel bekannt, oder? Das ist aber auch schon alles,
glaube ich,
das
System ist nicht... Also, was Blu-ray ist ja jetzt ein neues System, der ein mögliches Nachfolgeformat von der DVD.
Ja, hat man lange dran gearbeitet, auch lange überlegt, wie man das sicher macht.
Richtig, die HD-DVD ist ein anderes Nachfolgeformat. Die verwenden aber dieselben Kopierschutzmechanismen.
Mhm, das ist identisch.
Sogenannte AACS. Fragt mich nicht, was das jetzt heißt. Man hat da, ja, das ist irgendwie ganz kompliziert. Jeder Player hat dann so einen eigenen eindeutigen Schlüssel und dann muss man irgendwie von der DVD, also von diesem Medium, irgend so einen anderen Schlüsselblock runterlesen und dann kann man da aus dem Schlüsselblock den richtigen Schlüssel raus extrahieren. Also ich habe die technischen Details durchgelesen.
Die KI im DVD-Player.
Ich studiere Informatik und ich habe die Details nicht verstanden beim ersten Lesen. man hat... Was hat man eigentlich jetzt erreicht?
Also im Prinzip zielt es darauf ab, dass man gewissermaßen mehrere Schlösser hat und mehrere Schlüssel bräuchte. Man hat dann, muss also, die DVD bringt einen Schlüssel mit, der Player bringt einen Schlüssel mit, verstehe ich das so ungefähr richtig, dass man legale DVDs auf legalen Blu-ray-DVDs, was auch immer, auf legalen Playern abspielen kann.
Richtig.
Okay. Aber
man hat, also was man jetzt geknackt hat, sind die Schlüssel einzelner Filme, wie zum Beispiel King Kong.
So. Man hat auch mehr geknackt, glaube ich.
Ja gut, aber das hat man
damit als erstes. Damit
fing es an. Ein cooler Film.
Hat nicht gesehen.
Nein.
Und noch von ein paar anderen Filmen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das genau waren.
Das heißt, was bringt einem dieser Schlüssel dann? Das heißt, man kann dann diesen Film auf jedem, kann selbst eine Software schreiben, die diesen Film abspielt.
Richtig.
Auch wenn es keine lizenzierte Software ist.
Es ist jetzt möglich, unter Linux King Kong zu gucken. Und noch eine Handvoll weiterer Filme. Aber nicht halt alle. Also es gibt jetzt, man kann halt damit noch keinen Player schreiben, der halt beliebige Filme spielt, sondern nur halt die 5 oder 10 Filme, wo die Schlüssel irgendwie bekannt sind.
Okay, aber frag mich immer so, was so ein Mensch denkt, der irgendwie sich so freut, so, ah, endlich haben wir wieder ein Verfahren und irgendwie es dauert noch nicht mal ein paar Wochen und schon gibt es wieder die ersten Filme, die irgendwie jeder sehen kann.
Okay, aber was ist jetzt, ich meine, ich persönlich würde mich nicht besonders freuen über einen Player für Linux, der nur King Kong abspielen kann.
Ja, ist natürlich. Ja.
Oder wenn ich jeden Film einen eigenen Player brauche. Also gibt es da auch sowas wie den Master-Schlüssel?
Ja, die haben den Processing Key gefunden, was auch immer das ist. Aha. Und offensichtlich, also so wie ich es verstanden habe und ich habe es halt so halb verstanden, ist der Processing Key irgendwie so ein Schlüssel, der während der ganzen Entschlüsselungsverarbeitung beim Gucken wird der zwischendurch irgendwie erzeugt und damit kann man dann den Film letzten Endes gucken. So, also entschlüsseln.
Aha.
Und der scheint für alle Discs identisch zu sein. Was ich jetzt aber nicht, also die haben es halt mit mehreren HD-DVDs ausprobiert und es geht. Und die haben das selbst mit Blu-ray-Discs ausprobiert und das geht auch. Die verwenden auch.
Wie dämlich ist denn das?
Und ja, gut, die haben. Eigentlich sollte man den ja nicht rausfinden, ne? So.
Ja gut, aber wenn man doch irgendwie so, also irgendwo muss es doch immer was Festes geben, weil so eine Schlüsselgenerierung denkt, dann denken wir uns das eigentlich immer.
Ja, okay. Das heißt, das bringt aber auf, wenn man das jetzt mal so sich überlegt, was da passiert ist, wie diese Dinger geknackt wurden. Das heißt, irgendjemand hat beim Programmablauf da geguckt, was im Speicher von seinem Rechner passiert, hat das nachverfolgt.
Im Arbeitsspeicher. Und das Programm hat zwischendurch irgendwelche Schlüssel im Arbeitsspeicher abgelegt, weil es die ja zur Verarbeitung irgendwie mal braucht.
Aha, das heißt, da war jemand schlau genug und kannte sich gut genug aus, dass er diesen Schlüssel, den man eigentlich nicht sehen sollte, da rausfischen konnte aus dem Arbeitsspeicher seines Rechners.
Ja, der hat wochenlang technische Dokumentation gelesen.
Arme Sau.
Kannst du laut sagen. Aber das hat ihm dann geholfen und irgendwie ist er dran drauf gekommen. Und dann
das heißt, wenn man jetzt ein System bauen wollte, was man so nicht knacken kann, dann müsste man eigentlich dafür sorgen, dass man nicht zugucken kann, was da im Arbeitsspeicher passiert.
Das ist richtig.
Geht das denn? Ich meine, ein Computer ist doch eigentlich erstmal so eine universelle Rechenmaschine, die alles macht, was man ihr sagt.
Nee, geht nicht. Ja, also zugucken kannst du nicht, also im Prinzip nicht verhindern. Ein einzigen Ansatz, den ich kenne, den es gibt, ist, dass die Maschine irgendwie so selber wieder so ein DRM hat in Hardware und also auf jeden Fall eine Technik, die verhindert, dass du irgendwelche Programme ausführst, sondern nur Programme ausführen kannst, die von irgendeinem Konsortium freigegeben wurden. Damit wäre es dann zum Beispiel nicht mehr möglich, ein Programm zu starten, das im Speicher zuguckt.
Das heißt dann aber unterm Strich, dass so erstens mal der Rechner dann wohl auch hardwaremäßig
irgendwie dementsprechend gebaut sein.
Der bräuchte einen speziellen Chip oder was, oder irgendwas in
das
der
heißt,
Art.
Man, zusammenfassend gesagt, bräuchte mein Computer einen Chip, der der Content-Industrie erlaubt, mehr Rechte auf meinem Computer zu haben, als ich selbst habe. Das finde ich echt eine ziemlich unangenehme Vorstellung.
Ja, doch, so ungefähr, ja. Doch, also das Problem ist halt, also ich weiß nicht genau, wie die das lösen wollen. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich ein Programm entwickle, vielleicht auch legalerweise, dann muss ich das ja zwischendurch immer wieder ausprobieren. Sehe ich, okay, hier stürzt ab, dann muss ich den Fehler suchen und so. Aber wenn ich das nicht ausführen kann, weil es ja nicht lizenziert ist von dieser zentralen Stelle, dann kann ich es halt auch nicht ausprobieren. Und sobald ich das verändere, das heißt, sobald ich den Fehler behebe, dann ist die neue Version wieder nicht lizenziert, dann darf ich die halt nicht ausführen, ne? Also da muss ja auch irgendwas passieren. Das heißt, ein Entwickler müsste halt die Erlaubnis haben, das Ding ausführen zu können, sein eigenes Programm. Ja, das ist aber wieder schwierig, weil dann kann halt der Programmierer auch ein Programm schreiben, das zum Beispiel Raubkopien erstellt.
Also die Programmierer besser überwachen.
Ja gut, private Programmierer am besten gar nicht mehr zulassen. Das heißt, Programmieren ist nicht mehr. Ja, darf dann nur noch irgendwie Industrie machen oder so. Und selbst das, also ich weiß nicht, das sind dann trotzdem immer noch so viele, da tröpfelt bestimmt irgendwo irgendwann mal irgendwas durch. Das Ganze nennt sich dann Trusted Computing,
genau.
weil dann die auch die Industrie endlich meinem Computer vertrauen kann.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen tot. Also entweder kriegen wir es jetzt gerade so ein bisschen durch die Schleichen in der Tür, also es gibt ja schon Geräte, die diese Chips bauen, aber nicht in dieser Funktionalität, wie das mal auch vor vielen Jahren angedacht war.
Das ist richtig, aber das ist möglicherweise auch nur eine Frage der Zeit.
Man muss ja sagen, dass sie ja schon einen gewissen hehren Gedanken hatten, als sie wieder an diesem System gekommen sind. Und zwar ging es eigentlich darum zu sagen, wieso endlich könnte man eine sichere Plattform schaffen. Also ein Computer, der gefeit ist gegen Würmer, Viren und allen anderen Schmutz.
Open Source.
Open Source, genau. das Krebsgeschwür. Wie eine Firma aus Redmond zu sagen pflegte. Damit halt die Welt ein bisschen besser zu machen. Und natürlich gibt es natürlich auch die Content-Industrie, die gesagt hat so, hey, das ist eigentlich eine ganz tolle Idee, weil endlich läuft nur das, was wir sehen wollen, laufen lassen, sehen wollen.
Also das heißt... Das ist richtig. Aber die Idee ist so halbwegs gestorben mittlerweile. Aber vielleicht kommt es irgendwann nochmal aufs Parkett.
Ja, es gibt ja die Firma, zwei sehr große Prozessorenhersteller im Desktop-Bereich, ist eines AMD und das andere ist die Firma Intel. Und der Firma Intel ist es damals mit dem TCPA, beziehungsweise dem Trusted Computing, noch nicht weit genug gegangen. Die wollten halt auch schon eine eigene Architektur einführen, die ist im Midacrunch. Ich weiß aber gar nicht, wie weit das jetzt irgendwie gediehen ist, aber ich meine, die wird es auch schon geben, so als wirklich richtige Chipsätze zu kaufen.
Ah, okay.
Und man muss ja sehen, also zum Beispiel TCPA hat ja heutzutage zum Beispiel einen Einsatz bei den neuen Apple Notebooks, dass man das Mac OS X einfach nicht so auf einem anderen Rechner ausführen kann.
Okay. Achso, okay. Okay, auf jeden Fall halten wir fest, wenn wir jetzt beim Thema DRM sind, man braucht eigentlich so eine vertrauenswürdige Plattform, also aus Sicht der Industrie vertrauenswürdig, sodass der Computer muss also irgendwie hardwaremäßig irgendwie was unterstützen, damit das richtig funktionieren kann. Oder alternativ, man kann Filme nicht mehr auf dem Computer abspielen, fertig. Weil dann gibt es keine Player mehr, dann kann man da auch
die nicht mehr untersuchen. Dann wäre die Industrie aber auch schon blöd, wenn sie das machen würde. Dann würde es ja auch.
Das würde auch Kunden abschrecken.
Jupp.
Klar.
Okay. Jetzt haben wir schon so gehört, der Schlüssel zum Entschlüsseln ist irgendwie da im Speicher vorhanden und kann dann ein bisschen Geschick und Hackerkenntnissen rausgefischt werden, sage ich mal.
Richtig.
Ein anderer Ansatzpunkt ist, dass man jetzt sagt, die entschlüsselten Daten, die Musik oder der Film, dass man sich die abgreift. Das heißt, normalerweise das legale Programm, was man da irgendwie hat, entschlüsselt den Film und haut den Film auf den Bildschirm. Aber irgendwie kann man ja versuchen, da zwischen Entschlüsselung und Bildschirm dazwischen zu greifen, sage ich mal, ganz plastisch, und das zu kopieren, was man da rausholt.
Sozusagen hinten, also kein Bildschirm anschließen, sondern ein Aufnahmegerät.
Genau.
Ja, das geht ja beim CD-Player zum Beispiel. Einfach ein Kassettenrekorder, weiß der CD-Player nicht, wo das jetzt dann hingeht hinterher. Ne?
Genau, das ist ja der Punkt. Also in dem Moment, ich muss ja mir irgendwie anhören oder ansehen können, dann kommen die Daten irgendwie raus, da kann man sie auch wieder aufnehmen und
dann
speichern.
Da haben die sich was Pfiffiges ausgedacht, das nennt sich HDMI, High Definition Media Interface, glaube ich.
Ja, und das ist jetzt ziemlich aktuell geworden durch Vista.
Da. Richtig, und es geht darum, dass die Daten verschlüsselt bleiben bis zum Bildschirm. Oder auch Fernseher, je nachdem, was man da anschließt. Mhm. Und erst der Fernseher oder der Bildschirm diese Daten dann tatsächlich entschlüsselt und darstellt. Es gibt da sogar sehr krasse Auflagen, also irgendwie verschiedene Leiterbahnen in den Geräten müssen dann innen in den Platinen sein, so dass man, damit man da nicht irgendwie mit einer Messspitze da was messen kann mit und so. Da sind sehr hohe Auflagen gefordert. Windows Vista unterstützt das irgendwie, aber ich habe nicht verstanden, was sie genau machen.
Windows Vista hat ja theoretisch den Support drin für die ganzen, sage ich mal, Medien der nächsten Generation, den ganzen High-Definition-Kram.
Genau.
Aber dieses High-Definition wird von Windows Vista wirklich nur erlaubt abzuspielen, wenn die ganze Kette, sage ich mal, nachweisen kann, dass sie legitim ist. Also man braucht von der Grafikkarte und den Monitor und so weiter, die müssen alle mit Vista kommunizieren und sich quasi auch zeigen, dass sie legale Geräte sind.
Vista approved.
Ja, Vista approved. Und wenn die beweisen können, dass das alles legale Geräte sind, dann schickt Vista diesen verschlüsselten Daten zu den legalen Endgeräten, Bildschirm oder was auch immer, und die entschlüsseln den dann wieder.
Dieses Authentifizieren geht dann auch über Kryptographie letztendlich, so dass es halt eigentlich nicht so einfach auszuhebeln ist.
Genau.
Soweit die Theorie.
Soweit die Theorie. Jetzt muss man sich erstmal vor Augen führen, was für ein Aufwand das ist. Das heißt
Ich habe gehört, so 30-40% der Rechenleistung eines Windows Vista PCs gehen dafür drauf, diesen ganzen DRM-Quatsch zu machen. Ja,
das muss man sich überlegen. Man verbraucht jetzt zusätzliche Rechenleistung, um im Rechner, um die Daten zu verschlüsseln, die man dann rausschickt zum Monitor oder zu den Boxen. Ja. Und der Monitor oder die Grafikkarte, was auch immer, verbraucht dann auch nochmal Rechenleistung, um die wieder zu entschlüsseln.
Ja.
Das heißt, man kriegt eigentlich für das gleiche Geld weniger Leistung unterm Strich, weil man eine ganze Menge zusätzliche Leistung benötigt, um diesen Verschlüsselungsquatsch zu betreiben.
Genau, und der wird auch dann betrieben, wenn man gerade gar keinen Film guckt, soweit ich weiß.
Das,
weil in dem Windows Vista wohl auch verschiedene Komponenten sich dauernd gegenseitig überwachen, ob da nicht irgendjemand was ändert und rumfuscht und so. Ist so meine Information dazu.
Okay. Das war ein Detail, was ich jetzt wiederum noch nicht wusste. Also
also
die hochsichere Plattform.
Ist schon ziemlich krass. Okay. Es gab einen, der hat dann irgendwie eine relativ einfache Möglichkeit gefunden, das zu umgehen, glaube ich, in dem Windows Vista. Das war halt.
Das ist auch so ein wiederholendes Motiv irgendwie.
Ja, oder? Ja, das Windows Vista war keine zwei Tage, keine Woche draußen, also auf dem Markt erhältlich, schon war das dann wieder umgangen.
Okay. Also muss ich jetzt erstmal die ganzen Konsequenzen von diesem Konzept auch ein bisschen weiter vor Augen führen. Also wie gesagt, man kriegt für das gleiche Geld Hardware, die weniger Leistung bringt. Und wenn man nicht diese komplette Hardware-Kette hat, dann kann man auch die High Definition nicht nutzen. Ich meine, es wird immer groß beworben mit High Definition, Ready und so weiter und so weiter. Aber mit den ganzen ja jetzt erhältlichen Komponenten, Monitoren, Grafikkarten, so ist ja kaum was dabei, was wirklich diese Zertifizierung schon hat. Das heißt, man kann eigentlich, hat echt Schwierigkeiten, sich jetzt einen PC zusammenzubauen, der dann High Definition und der Vista auch wirklich am Schluss liefert.
Ja. Naja gut, man kriegt das meiste ja einfach so zusammengebaut geliefert schon. Ja.
Also muss man ich denke, bei den Grafikkarten ist das vielleicht ein Problem, weil nicht jede Grafikkarte irgendwie so ein HDMI
oder so hat. Genau,
also ist glaube ich so en vogue. Also kriegst du wahrscheinlich nicht auf eine 100€ Grafikkarte, aber so das Spielerherz, kriegst du in diese 300€ Preiskategorie, da gibt es bestimmt schon Karten.
Ja, und das kommt in Zukunft, wird das auch billiger. Also
man muss ja auch sehen, ich glaube, wie viel HD-DVD-Medien und Blu-ray-Medien gibt es in Deutschland. Und die Blu-ray-Laufwerke für PCs sind auch nicht gerade bezahlbar.
Momentan. Nee, das ist halt alles noch recht frisch, das wird alles noch günstiger
insgesamt. Ja, aber das heißt ja auch, es wird sicher alles günstiger werden und klar, ist noch alles ganz frisch. Meine Blu-rays und DVD, High-Definition-DVDs gehen ja kaum in den Ladentisch. Ich habe irgendwie mal die Verkaufstoplisten gesehen. Ich hatte ja Nummer 1 Titel, das war im vierstelligen Bereich, die meistverkaufte Blu-ray-Disc oder sowas.
Ja.
Also klar, das ist eine Sache, die kommt erst noch.
Ja.
Aber es heißt ja im Endeffekt trotzdem, dass jeder, der es wirklich nutzen will, sich dann meistens irgendwie sein System auch hardware-technisch beträchtlich aufrüsten muss.
Also was ich ja irgendwie sehr spannend finde, ist ja so, dass wir jetzt irgendwie halt praktisch irgendwie so ein neues Format durchgedrückt bekommen. Somit unter anderem ja auch der Begründung, dass es man ja mehr Extras darauf ablegen konnte und auch irgendwie ganz tolle Features und so. Mhm. Und das ist ja jetzt schon eigentlich so, eine DVD ist eigentlich das meiste Müll.
Das muss man wirklich sagen. Also gut, das muss man so sehen. Die ganzen Extras gibt es viele Leute, die brauchen die gar nicht.
Nee, das gibt es hier auch meistens nicht. Also meistens sind das ja 3 Filmtrailer.
Ja, stimmt.
Gerade so auf die DVDs, die man so für 14€ auf dem Kabeltisch kauft.
Gut, das ist richtig.
Und
es gibt auch sehr gute Gegenbeispiele, muss man schon sagen.
Ja, natürlich, klar, sogar aufwendig und nett produzierte DVDs. Habt ihr toll gemacht, Content. Aber also, wir müssen sie doch mal einmal in dieser zweistündigen Sendung loben.
Auf jeden Fall.
Wir haben Windows noch nicht gelobt, Microsoft. Ja, das ist mit dem Thema jetzt aber auch gerade schwer, ne?
Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit.
Wir schaffen das noch, wir haben noch 20 Minuten. Ja. Also wir sollten noch, noch erwähnen vielleicht, so, dass das ja auch noch so ein bisschen die Tür öffnet für andere Möglichkeiten, ja. Das HD-DVD und
HDMI.
HDTV, nicht HDMI. Oh,
diese Abkürzung, furchtbar.
Ja, ganz, ja. Ganz richtig. Ah, okay. Ja, welche Möglichkeiten habe ich mit HDTV, die ich bisher nicht hatte?
Also es sieht ja mir mal deutlich besser aus, das muss man ja schon sagen, oder?
Man sieht endlich die Pickel. Von den ganzen,
ja, es gibt ja den Pornofilm.
Ich habe jetzt nicht auf Pornos angespielt.
Ja, aber es gab ja diese, dass dann wieder die Details irgendwie zu groß werden. Aber
ja, genau. Man sieht plötzlich, also man muss, die Produktionstechnik wird aufwendiger, weil man muss halt noch besser kaschieren und retuschieren und so, weil das sonst scheiße aussieht auf dem tollen neuen Fernseher.
Ja, genau.
Also eigentlich ist es eher negativ
für sowas. Aber es natürlich irgendwie öffnet natürlich auch das Tür und Tor irgendwie für mich Maßnahmen, zum Beispiel, wenn man halt irgendwie an so die ganzen Festplattenrekorder denkt, man könnte es natürlich darüber jetzt realisieren, dass man halt zum Beispiel bestimmte Sendungen einfach nicht mehr aufnehmen kann. Mhm. Das ist irgendwie zum Beispiel einfach möglich, indem man halt einfach ein Gerät nicht zertifiziert wird.
Ja.
Und prompt ist es dann halt nicht möglich, bestimmte Sendungen aufzunehmen.
Ja, ja, das Zertifizieren von Geräten, das ist auch noch ein interessanter Punkt, weil sich diese Architektur auch die Möglichkeit gibt, dass man Lizenzen annulliert, sozusagen. Also der Gedanke ist dahinter ist der, wenn jetzt irgendeine Komponente, eine Grafikkarte oder ein Monitor, was auch immer, sich als unsicher herausstellen sollte, irgendjemand das Ding knackt und daraus irgendwie die Schlüssel oder das Wissen extrahiert, wie er vorgaukeln kann, so ein illegales Gerät zu sein, und statt ein Monitor halt irgendwie ein Aufnahmegerät hier dran hängt, das halt vorgibt, legales Gerät zu sein, dann kann Microsoft die Lizenz für dieses entsprechende Endgerät, das unsicher ist, annullieren.
Zurückziehen.
Das heißt, dann würde beim nächsten Update von Windows Vista würden all diese Geräte nicht mehr akzeptiert werden. Das wäre natürlich, würde natürlich eine ganze Menge unschuldiger Leute treffen. Dann fragt man sich ernsthaft, ob die das überhaupt machen würden. Ob die halt die wirklich im Zweifelsfall die für diese Möglichkeit diesen Kollateralschaden in Kauf nehmen würden. Das wird ja, ich meine,
das kommt auch darauf an, ob du jetzt eine ganze Serie von Grafikkarten zurückziehst oder eine ganz spezielle einzelne.
Eine ganz spezielle einzelne geht meines Wissens nach nicht.
Nee, also weil ich weiß, dass bei diesem HD-DVD-Zeugs kann man zum Beispiel einen einzelnen Player zurückziehen. Das geht.
Ja, okay.
Oder ein einzelnes Computerlaufwerk oder dergleichen. Ja. Aber gut, bei diesen Grafikkarten und diese ganze Schiene, das weiß ich
nicht. Also
ich
glaube, mit den Grafikkarten würde es einfach schwierig werden, weil du hast irgendwie das Sample von dem Chipsatzhersteller und das wird meistens eigentlich 1:1 irgendwie umgesetzt.
Ja.
Also da wäre vielleicht mal so ein bisschen mit der also gerade beim Einführungszeitpunkt sind die Kühler eigentlich auch immer die Standardkühler, die auf diesen Karten sitzen, und mit der Zeit werden die einfach nur ein bisschen modifiziert und dann vielleicht höhere Taktraten, aber ansonsten ist es ja eigentlich immer dieselbe Karte.
So eine Sache, die mich jetzt ein wenig die ich ein wenig beunruhigend finde, ist, was ich jetzt vorstelle, ob es jetzt genutzt wird von Microsoft oder nicht, da ist die Möglichkeit, die Architektur da, dass Microsoft zentral eine komplette Hardware-Komponente quasi abschaltet und sagt, die ist unsicher, die darf nicht mehr benutzt werden, darf nicht mehr unterstützt werden. Das geht ja irgendwie übers Netz. Was ist denn, wenn jetzt irgendjemand außer Microsoft mal rausfindet, wie man so Sachen abschaltet?
Ja, dann geht's kaputt. Geht dein Rechner kaputt? Ja, Viren oder sowas auch.
Ja.
Also. Man muss einfach darauf vertrauen, dass irgendwie Microsoft Vista so sicher genug ist, oder?
Ja, ja, ja.
Ist auch so sicher.
Ja, du musst darauf vertrauen, weil du hast ja keine andere Wahl. Also, ja. Ach, da fällt mir ein, Windows Vista ist tatsächlich sicherer als Windows XP. Also, die haben da wohl schon einiges gemacht.
Das sagen sie auch jeder, komm.
Nein, also das ist aus zuverlässiger Quelle.
Du, das kannst jetzt.
Ich habe nicht gesagt, dass es keine Viren mehr geben wird. Natürlich wird man das trotzdem wieder.
Ich meine, aber ich glaube ja, dass sie sich bemüht haben. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber ob das jetzt wirklich sicher ist, das weiß auch jetzt kein Mensch. Das kann man in 3 Jahren, kann man dann rückblickend sagen.
Aber also ich habe was Positives gesagt
jetzt. Vielleicht ist ja bis dahin die Content-Industrie einfach tot, beziehungsweise sieht einfach anders aus.
Genau.
Muss man auch mal so sehen.
So, wollen wir noch einmal Content spielen?
Ja, machen noch ein bisschen Content.
Freien Content! So, das ist Marker Beacon mit dem Song Blaster. We'll be right back. Ihr seid mit dem Nordfunk verbunden hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ja. Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung.
Ja, 2 Stunden gehen schneller rum, als man denkt, besonders bei so einem hübschen Thema.
Ja, richtig.
Digital Rights Management. Das Fazit, letzte Worte. Was sagt ihr?
Wir haben noch keine Alternativen genannt. Doch, es gibt freie Musik. Ganz kurz, wir werden unsere Musik verlinken auf unserer Homepage, nordfunk.cccmz.de.
Zusammen mit, auch werden wir da noch ein paar weitere Texte verlinken. Wer das noch mehr Interesse an dem Thema hat, dass man Ruhe lesen will oder wem das jetzt auch alles zu schnell ging in dieser komprimierten Form hier, kann da noch ein bisschen weiterlesen und sich seine Meinung bilden. Meine Meinung ist, DRM ist ein Irrweg und je schneller man das los wird, umso besser.
Ja, man hat die Kritik ja auch deutlich rausgehört heute. Die Musik, die wir hier gespielt haben, ist offen, ist komplett frei. Ich habe neulich noch eine ganz tolle Alternative gesehen. Also CDs sind ja Kopierschutz frei sozusagen.
Die meisten, ja.
In der Regel. Und die sind mir aber zu teuer. Aber ich habe jetzt rausgefunden, gebrauchte CDs kosten nicht mehr als zum Beispiel im Internet gekaufte Musik, enthalten aber kein DRM.
Ah, da kannst du ja froh sein, wenn du noch gebrauchte CDs kaufen darfst.
Darfst?
Ja, in Amerika gibt es da jetzt sehr kuriose Vorstöße, um das zu unterbinden. Es ging tatsächlich so weit, dass wohl Läden, die gebrauchte CDs verkaufen, irgendwie die 6 Wochen lagern müssen, bevor sie weiterverkaufen dürfen und wohl auch Daten bis hin zu Fingerabdrücken von den Verkäufern nehmen müssen.
Verkäufern oder Käufern? Verkäufern.
Verkäufern, denen die CDs
verkaufen. Dass da jemand irgendwie da raubkopierte CDs, genau, als gebraucht CDs versucht zu verkaufen.
Also ja, muss ich mir vorstellen. Fingerabdrücke nehmen wegen gebrauchten CDs.
Das ist wirklich ja, okay, krank. Also nächstes Mal passiert mit einer DVD, das war eindeutig eine Raubkopie. Hm. Und wurde halt als DVD, als Original verkauft. Hm. Schlecht gemacht. So.
Bei eBay, oder?
Ja, natürlich. Nee, das gar nicht, oder? War das eBay oder war das so ein Amazon Marketplace Verkäufer? Weiß ich jetzt nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen.
Aber ja, heiß genug, ja.
Jo, war das auch. Ich habe irgendwie, haben das verpasst, eine Anzeige zu erstatten. Aber ja, seid gewarnt, wenn mir das noch einmal vorkommt.
Aber anscheinend wurde es nicht durch irgendein tolles DRM verhindert, dass es passiert ist.
Das ist richtig, ja. Okay. Und mit diesen CDs, die Daten sind in der Regel wie neu auch auf gebrauchten CDs. Ja.
Also ich glaube, eine sehr schöne Zahl war noch irgendwie zu erwähnen. Ich glaube, gab es nicht ein Problem mit den diesen kommerziellen Raubkopierern, dass sie so ein leichtes Problem durch die Tauschbörsen bekommen
haben? Ja, da habe ich glaube ich auch gelesen. Da war irgendwie auf Telepolis, glaube ich, in unserem Artikel oder so. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Auf jeden Fall war der Argumentation, dass die privaten Tauschbörsen, die bösen Illegalen, über die die Musikindustrie schimpft, in erster Linie nicht die Musikindustrie schadet, sondern den professionellen Raubkopierern, dass deren Geschäfte kaputt gehen.
Ja, ist ja klar, wenn ich es anderswo günstiger kriege. Ja. Wir haben noch nicht aufgelöst unsere Zahlenfolge. Soll ich nochmal vorlesen? zum Aufschreiben und Merken und so. Nein, ihr könnt ja auch im Internet nachschlagen. Das ist dieser Processing Key von den HD-DVDs beziehungsweise von den Blu-ray-Discs. Wir hatten den ganz am Anfang der Sendung mal vorgelesen.
Richtig. Und nachdem der bekannt wurde, nachdem der rausgefischt wurde und das Entschlüsseln und Kopieren von den Blu-ray-Discs damit möglich wurde, versuchte man zuerst auch mal mit juristischen Mitteln die Veröffentlichung dieser Zahlenfolge zu verhindern, aber die
sproßt
dann relativ schnell überall im Netz.
Es gibt ja Leute, die das schon tätowieren und so. Also es ist immer so das Gleiche eigentlich. Ja. Es gibt auch Leute, die... Also bei DCSS hat man auch damals angefangen, wie Songs zu schreiben. Es gibt auch sehr schöne Gitarrenstücke und
Also Haiku, riesenlanges Gedicht, das die...
Das ja, Wissen genau. Wissen ein Haiku darf doch eigentlich, glaube ich, nur 3 Zeilen...
Nee, es war eigentlich eine Sammlung von Haikus.
Ach so.
Ein paar hundert. Also eine Gedichtform, die das Wissen enthält, wie man diesen Kopierschutz umgeht. Und dieses Gedicht wiederum hat jemand sich dann das Urheberrecht drauf eintragen lassen, dass es sein Werk ist. Abstruse Spielereien, ja.
Allerdings. Tja.
Aber das Verklagen hat nicht gefruchtet beim Processing Key.
Nö, das war einfach, das schoss dann einfach aus dem Boden. Da waren es erst 2-3 Seiten, die den Key hatten und dann waren es Hunderte und Tausende und aus allen möglichen Ländern der Welt, da kommt man einfach nicht mal hinterher.
Es war auch nicht Verklagen, es war mehr so eine Abmahnung, so eine Abmahnung, dass der Key entfernt werden sollte. Mhm. Das war auch dann, glaube ich, bei Google oder so.
Nee. Ja, Google und Cage hängt da ja auch drin, da müsste man den ja auch dann rauskriegen.
Also verschiedene Sachen und dann haben die halt eine Handvoll Leute irgendwie da abgemahnt, aber dann haben halt Millionen von Leuten das einfach veröffentlicht auf ihren Seiten und seitdem ist er halt, der ist jetzt permanent damit. Der ist jetzt sozusagen für ewig im Netz gespeichert. Übrigens, ganz interessant, was machen wir eigentlich, wenn wir unsere Sachen nicht mehr kopieren dürfen? Wie bewahren wir das auf? Oder was machen Generationen nach uns? Die können die Musik nicht mehr hören, weil die Schlüssel nicht haben und so.
Das ist in der Tat DRM-technisch auch eine Kritik, die da kommt, auch gerade von der Open Access und Open Source Seite. die Argumentation, wenn es hier nur so proprietäre Systeme gibt, nur gewisse Systeme, die ein Medium lesen können, abspielen können, dann ist das einfach nicht zukunftssicher. Dann wird dieses Wissen irgendwann verloren gehen, beziehungsweise man wird dann irgendwann in der Zukunft auf einem Haufen Datenträger sitzen, die keiner mehr lesen kann. Mhm. Also das ist auch ein Argument gegen DRM, obwohl das Argument sich ein bisschen in den Schwanz beißt, wenn man sieht, vielleicht schon DRM wieder umgangen wird.
Okay, in Zukunft wird das auch alles kein Problem mehr sein. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Es ist super warm hier im Studio. Wir gehen jetzt erstmal an die frische Luft. Yep. Das war der Fnordfunk, eine Sendung des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5.
Wir hören uns wieder am 23.06.
23.
So, so. 23.06. Das um 17 Uhr, eine Stunde. Das Thema steht noch nicht fest, aber kann dann demnächst mal nachgeschlagen werden auf fnordfunk.cccmz.de.
Und wenn ihr schnell genug seid und uns einen tollen Vorschlag bringt, dann machen wir den vielleicht auch den mal.
Genau. Vielen Dank, dass wir in eurem Radio zu Gast sein durften. Wir spielen noch ein freies Stück Musik.
Und nach uns kommt Sunset.
Viel Spaß damit.
Dying in the sun, all those secrets.